Fiete Gastro. Ein Gedicht. Sellerie. Sellerie, du wundervoller Doldenblüter, so schön, dass es dich gibt. Ob als Knolle, Staude und auch als Schnitt, ich wüsst nicht, was ich tät ohne dich. Schon die alten Griechen und Ägypter wussten, was alles in dir steckt, du Selbstbestäuber und Freund des Insekts. Deine Proteine widerstehen der Hitze, oh du mein Gemüseschnitzel. Knolle im Gemüsegrün, voll von Beta-Carotin. Selbst Dioskurides, Paracelsus und Hildegard von Bingen konnten ein Lied von deinen Fähigkeiten singen. Als Speise und als Medizin. Als Aphrodisiakum und gegen die Melancholie. O Sellerie, mein Sellerie. Danke. Und jetzt viel Spaß mit Tim Mälzer, Sebastian E. Merget und Alina Meissner, Be Proud. Sella, Sellerie.
So, herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Ich habe gerade überlegt, es war ein Herbstferien, wo wir jetzt gerade sind. Ja. Also wir werden heute, so wie wir auch am 21.11. ausgestrahlt, dass er das schon mal weiß. Bis dahin haben wir mindestens einen neuen Finanzminister.
Ja.
Oder eine Finanzministerin.
Ja. Viele Stimmen in meinem Kopf, viele Meinungen, viele Ansichtweisen, but I don't do politics.
Ach so, ja, stimmt. Ist mir neulich bei einer Influencerin aufgefallen, die sehr bekannt ist, dass sie sich nie zu politischen Themen äußert. Da habe ich mich gefragt, hat die einfach keine Meinung oder ist sie einfach nur smart genug? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, sie ist wahrscheinlich clever genug, einfach die Schnauze zu halten, öffentlich was zu sagen, weil es kann ja nur schiefgehen.
Es ist halt, die Vielschichtigkeit wird nicht mehr gesehen. Also wir basieren, die Aussagen, die wir treffen, basieren halt nicht mehr auf dem Konsens eines gemeinsamen Wissens oder eines gemeinsamen Verständnisses einer Grundsituation. Und deshalb macht das keinen Sinn, undifferenziert oder nicht in einem klar abgesteckten Rahmen Aussagen zu treffen. Und ich finde es ähnlich wie bei einer Fußballweltmeisterschaft, Meinungen zu haben, ist ganz gefährlich.
Ja.
Und auch überflüssig.
Ja, aber wehe, du hast keine Meinung. Dann gibt's auch aufs Maul. Nein, generell.
Aber ich habe gestern ganz lange mit Freunden diskutiert darüber, wie würde man heutzutage seine politische Position definieren?
Stimmt, weil nämlich die Parteien, die wir klassischerweise kennen, die existieren ja in der Art und Weise, für was sie stehen, auch schon lange nicht mehr.
Die Orientierung, früher konntest du relativ sagen, ich komme aus einem linken Haushalt, ich komme aus einem eher konservativen Haushalt, aber das sind ja schon fast Begriffe, die ja so in dieser Art und Weise nicht mehr so richtig greifbar sind. Ne? Dann heißt immer konservativ, ist das eher rechts, rechtslastig oder rechtsextrem. Links ist das für mich, also ich, meine Familie früher klassischer SPD-Haushalt. Irgendwie so, wie definiert man das? Also wie würde man heutzutage bestimmte Dinge definieren? Das Einzige, wovon ich kein ganz großer Freund bin, ist wirklich das Konzept der Neuwahl.
Ja.
Ich glaube, das kann große Unruhe insgesamt schaffen, auch wenn das natürlich gerade relativ als gescheitert
wird. Wird dann im Oktober eigentlich trotzdem wiedergewählt?
Nein.
Nein, also dann erst 4 Jahre später.
Ja, das ist eine vorgezogene. Das wäre ja richtig drollig.
Naja, eben.
Nein.
Genauso wie man sich ja fragt, ob Donald Trump nochmal rein theoretisch eine Legislaturperiode hinten dran hängen könnte oder ob es eben nicht geht, weil er
zusammengerechnet wird das, glaube ich, gesehen.
Ja, okay.
Also bin ich mir auch nicht ganz sicher.
Ja,
mach Politik nicht. Ich habe gerade eine positive Stimmung. Ja.
Ich habe nämlich gerade von jemandem gehört und dachte, stimmt, die Partei, also die Grünen, haben ja eigentlich, dafür, dass sie kaum noch existent sind, wenn man es mal ganz realistisch betrachtet, sie haben eigentlich ihren Job getan. Sie haben das Bewusstsein für die Umwelt geschärft in den vergangenen 20 Jahren. Wir sind heute so nachhaltig wie noch nie, haben so viele Dinge auch erreicht, plus fürs Klima und auf einmal wählt keiner mehr die Grünen, weil Umwelt eigentlich eine alltägliche Sache geworden ist.
Also von daher hast du recht, ja.
Ja, so. Ja. Also was wolltest du sagen?
Nichts.
Da wolltest du gar nichts sagen?
Weiß nicht, wollte ich gerade was sagen?
Ja, du hattest gerade ausgeholt. Ja, also mit Atem. hatte ich zumindest das Gefühl. Willst du was erzählen, wie es dir geht, was du machst, was in der Welt von Tim Melzer los ist? Das interessiert die Leute ja immer. Das interessiert die Leute interessiert immer, was.
Aber die sagen immer, ich laber so viel.
Das tust du ja auch, aber wenn du es gehaltvoll machst, haben die Leute Bock. Und die Leute sind der.
Aber laber ich nicht immer mit Gehalt?
Nein.
Nein?
Nein.
Wirklich nicht?
Nee. Nicht immer. Naja, komm, was ist denn das für eine rhetorische Frage? Du sagst doch so selbst, wie oft du aus dem Arschloch atmest.
Ja, aber dadurch mit Aprikosenduft. Also ja,
gut. Weißt du, was ich meine? Es gibt aber auch trotzdem den einen oder die andere, die keinen Bock auf Aprikose haben, sondern eher.
Weiß ich gerade nicht. Ich glaube, du müsstest mir, also es passiert schon wieder so viel.
Ja, und
schon
erzähl so, doch mal, was
ich
passiert.
Weiß doch nicht,
darfst du über nichts reden, was passiert? Mach doch, erzähl doch mal irgendwas. Mich allein interessiert's. Was hat Tim Melzer gestern beruflich gemacht? Worüber er reden darf. Das ist ja immer das Sternchen.
Das habe ich schon vergessen.
Okay, ich helfe dir. Heute ist Donnerstag.
Ja.
Also war gestern Mittwoch.
Ja.
Mitte der Woche.
Ja.
Was könntest du da gemacht haben? Ach komm.
Ich hab's echt vergessen.
Wirklich?
Ja.
Weißt du, was du morgen machst, beruflich? Auch nicht.
Nee, was ich jetzt mache.
Ja gut, das stimmt. Gut, also gut, dann wir können auch gleich über unseren Gast reden.
Bitte.
Also, sie, das ist eine sie, hat eine jüngere Schwester und die ist etwas, was ich total geil finde, die ist Industriemechanikerin.
Mhm, interessant. Was heißt das?
Naja, dass sie höchstwahrscheinlich in irgendeiner Art von Industrie etwas Mechanisches tut. Vielleicht schraubt sie irgendwelche großen Maschinen zusammen oder vielleicht ist sie Ingenieurin, vielleicht ist sie aber auch... Weiß ich nicht was. Stellt Zucker her, Gelee.
Und warum genau findest du das interessant?
Ich weiß, worauf du hinaus willst.
Natürlich.
Ist es aber nicht.
Deshalb stelle ich ja die Frage.
Weil ich es schön finde, wenn Menschen in für sie vermeintlich ungewöhnlichen Berufen Fuß gefasst haben.
Weil sie eine Frau ist.
Weil sie eine Frau ist. Selbstverständlich, weil sie eine Frau ist.
Gut.
Ja. Ihr Vater ist Pianist. Die Mutter ist Physiotherapeutin. Das heißt, beide Elternteile verdienen Geld mit den Händen.
Finde ich gut.
Finde ich auch gut.
Sehr gut.
Und sie ist Köchin, also verdient sie Geld ja auch mit den Händen.
Handwerk sozusagen. Handwerk hat goldenen Boden. Junge lernen, siehst Mädchen du? Lernen, was ansteht.
Mein Vater, ist. Wir sind ja drei Jungs, der wollte immer, dass einer von seinen dreien, zumindest einer Handwerker wird. Ist keiner geworden. Könnte ich mal.
Was machen deine Brüder beruflich?
Mein jüngerer Bruder ist sozusagen die rechte Hand von Hans-Peter Wexler.
Ah ja.
Aha. Und mein älterer...
Der ganz Junge ist das, wie heißt er?
Philipp.
Ist das der ganz blutjunge Löffel?
Na so, der ist 40 gerade geworden.
Nee, dann meine ich den nicht.
Der hier mal mit seiner Spaghetti Bolognese war.
Ah, stimmt.
Ja.
Stimmt. Nee.
Mehr habe ich nicht, also nicht, dass ich wüsste.
Ja.
Und mein älterer Bruder, der lebt ja in Köln mit seiner Familie und der macht Tennis, also hat mit Tennis einfach ganz viel zu tun. Der hat eine Tennisschule und hat so ein Coaching-Programm entwickelt und macht jetzt gerade so Paddle-Plätze auf. Die am schnellst wachsende Sportmarke, Sportart der Welt, Paddle.
Du sollst aufhören, mit dem Stift zu klicken.
Ja, achso. Steht da. Ach, Tatsache. Genau.
Stark, das finde ich gut. Können wir das? Guck mal. Ist das neu?
Ja, das habe ich auch noch nie gesehen. Wir kriegen hier aus der Regie bitte nicht mehr so laut mit dem Stift klicken, Sebastian. Danke.
Ja.
Weißt du, wofür dieses kleiner als drei Symbol steht?
Lächeln?
Nee, ein Herz.
Wirklich?
Mhm, das ist ein Herz.
Wow.
Ist doch nett. Wie sind wir drauf gekommen? Ach genau. Und das
also hat keiner was Richtiges gelernt.
Ja doch, mein jüngerer Bruder ist Kaufmann für audiovisuelle Medien.
Ist aber im Management von HP.
In der Plattenfirma, bei Contour Records. Ja. Genau. Ja. Und mein älterer Bruder war davor eigentlich auch in der Medienbranche. Der hat für Satellitenfernsehen.
Das ist ja nicht deine Berufsbezeichnung.
Podcaster, Moderator
nennst
und Content Creator.
Ist das ein Beruf?
Moderator, Podcaster.
Für alle zwei Wochen, zwei Stunden, das nennt man dann gleich einen Beruf?
Naja, es ist ja schon noch ein bisschen, aber ja, ist schon ein Beruf.
Okay, nicht
naja,
gut.
Klar.
Bin ich auch ein Podcaster?
Ja.
Okay.
Naja, was bist du von Beruf?
Na, ich nenne immer noch...
Du bist ja auch mehr.
Na, ich würde immer schon noch sagen, dass ich ausgebildeter Koch, aber mit der Tendenz zum professionellen Gastgeber bin.
Wir gucken mal, was auf der Homepage deines Managements steht.
Oh, bitte mach das doch nicht. Das ist doch voll peinlich.
Jetzt,
oh, das wird so peinlich.
Ich will,
ja, lies mal vor, was, ja, was steht da eigentlich? Wieso weiß man nicht fast, dass ich auf der Seite von meinem Management stehe?
Nee, das wäre ja schlimm, wenn das nicht so wäre.
Ist das so?
Sein Herd ist das letzte relevante Lagerfeuer im Universum der Kochshows. Oh Gott. Die für ihn entwickelte Sendung Kitchen Impossible, in Klammern Vox, gilt als erfolgreichste Innovation des Genres innerhalb der letzten 10 Jahre. Tim Meltzer wird gerade sehr warm. Hinter dem Erfolg seiner Marke steht immer der Mensch Meltzer.
No.
Dabei hebt er sich selbst von Anfang an mit seinem unkonventionellen Geschmack und Auftreten ab. Mit seiner Direktheit, seinem Charme und seinem Talent, andere Leute immer ausreden zu lassen, das habe ich dazu gedichtet.
Gott, ist das unangenehm.
Und so weiter und so fort. Aber da steht nicht, was du bist. Das finde ich ja komisch. Warte mal, da ist auch ein Vita von dir.
Einfach mal Mensch sein, weißt du?
Da ist auch ein Vita von dir und CV.
Was ist CV?
Curriculum, CV, also Lebenslauf auf Englisch, auf Latein. Curriculum.
Vital?
Vita. Vita, danke. Guck mal, du, seit 2016 steht hier deine Karriere, Tim. Erster Karrierepunkt. Eröffnung, die gute Botschaft.
Hä?
Ist dein erster Karrierepunkt.
Nee, das ist die dritte Seite. Ich habe vorher das Weiße Haus gemacht, schmeckt nicht, gibt's nicht. Ich war ja schon Medienmann des Jahres.
Junge, hast du hier viele Sachen. Alpina Farbrezepte.
Ja.
Du hast für die Moment, nicht Alpina den BMW Autotuner, sondern die Farbe. Die mit der weißen Katze. Da hast du Farben für gemacht?
Ja. Wie? Also wirklich auch entwickelt.
Ja, Farbe Bolo.
Also ich habe ja im Laufe meiner Karriere nicht viel, aber das eine oder andere Werbe oder wie nennt man das?
Ja, Testimonial-Angebot
bekommen. Und ich habe mir sehr früh irgendwann mal gesagt, nur den Namen finde ich schwierig, muss auch ein bisschen was mit der Entwicklung zu tun haben. Und dann, es gab mal eine Zeit lang, da waren prominente Tapeten designt und ich glaube, das war mit der Frau Jupp, die hat ja auch so Einweghäuser gebaut, ja, und solche Sachen.
Für Aldi.
Na, also, ja. Und da kam Alpina irgendwie auf mich. Ach so, genau, weil die hatten eine Idee, dass die Farben so mit Ochsentomatenrot, Blaubeerblau und Waldmeistergrün so bezeichnet. Und dann haben sie gesagt, naja, wenn das schon so lustige Namen sind, dann nehmen wir auch einen Koch dafür. Und das fand ich wahnsinnig doof. Einfach nur so. Und da habe ich in der Tat Farbkonzepte entwickelt. Also auch wirklich, ich bin der Meinung, dass der allgemeine Trend dieser Farben, den wir hier allgegenwärtig sind, dass ich ein Baustein dessen bin. Also dieses, ach, wie heißen diese Ball Ferrell und Schieß mich tot da?
Ach so, ich weiß, was du meinst. Die sind immer sehr teuer.
Ja, die sind sehr teuer und aber so solche Sachen, das waren schön. Wir haben schöne Farben gemacht. War auch gar nicht so unerfolgreich.
Und dann konnte
aber irgendwann war die Farbe im Markt und dann brauchen sie auch das Testimonial nicht mehr.
Und dann,
also sprich mich nicht mehr.
Dann standst du da, da war ein Foto von dir auf dem Farbeimer drauf.
Das war eine richtig gute Werbekampagne. Also es war wirklich eine gute Werbekampagne. Ich hab Lehrvideos gemacht, so ein bisschen im Stile von englischer Comedian, der immer fast forward gespielt wird.
Bin Crosby?
Ja, so in die Richtung. Aber egal. War eine tolle Kampagne, die wir geshootet haben. Es war sehr stimmig und auch in meinen Augen auch sehr glaubwürdig.
Finde ich gut.
Ja.
Ete Tapete statt Ete Petete. So, dann steht hier noch, seit 2015 hört sich an wie eine Nazi-Kneipe zum Dorfkrug. Was ist das denn? Was machst du seit 2015 zum Dorfkrug?
Was steht da drin?
Unter Kooperation steht seit 2015 zum Dorfkrug.
Gibt schon nicht mehr.
Aber was war das?
Sylter Salatfrische.
Ah, okay.
Mit denen habe ich damals die Grundmarke bei der Umstellung zu Bio verholfen und wir haben eine Zeit lang mal Tomatensauce verkauft und
die haben gemeinsam. Die auch so die Honig-Selbstsoße und
die
so.
Die jetzt ohne meinen Namen verkauft.
Ach, die finde ich aber lecker.
Ja, die ist auch
gut. Habe ich auch.
Ja.
Dann steht hier Springlane, das weiß man, das sind die Töpfe, ne?
Ja, unter anderem, ja.
Kai Messer bis heute.
Bis heute.
Guck mal, seit 2010, das ist eine Beziehung.
Da kann man sich freuen. Ich habe eine Idee gehabt und ich versuche ja sehr oft First Mover zu sein.
Ja.
Und ich habe gerade ein Probemesser zu Hause, um das eben auf Herz und Nieren zu überprüfen. Es ist ein sozusagen der Prototyp. Boah, ist das geil. Also wenn wir das auf die Kette kriegen.
Und für was ist das Messer?
Naja, zum Schneiden.
Ja, ja. Ist es ein Brotmesser oder ist es ein
Allzweckmesser? Eine wirkliche Allzweckwaffe. Ohne Säge. Sehr stabil, weil die japanischen Messer
sind, ohne
Säge. Sind ja sehr scharf geschnitten und die können auch in der Klinge schon mal brechen, wenn sie eben halt nicht richtig benutzt werden. Also wenn du sie verkantest oder wenn du sie eben auf harten Produkten benutzt. Das liegt einfach an der Schleiftechnik. Und da hatte ich eine tolle Idee und nur verbal übermittelt und dann habe ich jetzt das erste den ersten Prototypen aus Japan zugeschickt bekommen. Und also formschön und eine, also wirklich eine Waffe.
Ist
also
das
toll.
Dann, ist das dann, kannst du ein Patent drauf anmelden,
nein,
wenn du da...
Nein.
Also ich hatte...
Maximalen Gebrauchsschutzmuster, aber das auch nicht wirklich.
Ich hatte immer so ein Messerset von Zwilling.
Das war okay. Super, toll.
Kollege Lafer hat mir ein Messerset von Kai geschenkt letztes Jahr. Mhm. Das sind Welten. Mhm. Also es sind wirklich Welten.
Würde ich nicht sagen, es sind unterschiedliche Messer. Die eine ist eher die europäische Arbeitsweise, das andere ist das japanische.
Es geht viel leichter von der Hand.
Ja, du magst, so. Ja, dann bist du ein Typ, der eher die leichteren Messer mag, aber so Zwilling.
Stimmt, sind sehr leicht.
Zwilling, Dreizack etc., solche Sachen, Wusthof, das sind schon gute Messer. Ne? Also ich finde eben, es gibt nicht das Messer per se, obwohl ich natürlich der Meinung bin, dass meine Messer die besten sind. Trotz allem solltest du das Messer gerne in der Hand haben und es gibt Leute, die mögen gerne Gewicht in der Hand. Und dann gibt's Leute, du scheinbar, die etwas das Leichtere mögen und von da alles gut.
Okay. Riedmann-Brötchen.
Lustige Geschichte.
Das ist ja hier die seit 2006.
Ist das 2006? Ja, zur WM wurde ich angefragt im eigenen Land, ob ich nicht Bock hätte, ein Weltmeisterbrot zu machen.
Ah ja.
Also auch so alles, ne? Irgendwas musste, irgendwas mit Fußball immer ja, so. Klar. Und dann finde ich eine wahnsinnig dumme Idee. Und dann hatte ich mich aber abends mit Frank Meier damals im oh Gott, wie hieß die Kneipe, auf dem Hans-Albers-Platz.
Welche?
Ja, war eine der wirklich Absturzkneipen. Saßen wir da und hatten noch einen leichten Tee. Und da habe ich, weißt du, was ich ganz geil finde? Es gibt das Franzbrötchen, es gibt das Kaiserbrötchen. Warum gibt es nicht das Melzerbrötchen? Und wir so haben uns ins Fäustchen gelacht. Und dann habe ich am nächsten Tag bei der Firma angerufen und habe gesagt, pass auf, Weltmeisterbrot wird es nicht geben, aber habt ihr Bock auf Melzerbrötchen? Und da haben wir in der Tat ein Brötchen entwickelt, also eine Backmischung entwickelt, weil meine Vorstellung war, ich stehe in einer Bäckerei in der Schlange und vor mir bestellt, ich hätte gerne zwei Schrippen, zwei Rosinen und pack mir nochmal zwei Melzerbrötchen ein. Und ich wollte damit sozusagen das Fundament meiner Unsterblichkeit bauen, dass auch in 80 Jahren noch weiter Melzerbrötchen verkauft werden, so wie Franzbrötchen.
Ja.
Und es gibt wohl auch noch Bäckereien in Deutschland, die es immer noch machen, also die immer noch das legendäre Melzerbrötchen, und das war ein gutes Brötchen, war ein sehr gutes Brötchen, die das noch verkaufen, und das war, fand ich toll. Ich glaube, ich bin der erste Fernsehkoch, der sein eigenes Brötchen hatte.
Dann geht's weiter. Heute vor 10 Jahren, passend dazu, gab es hier die Auszeichnung für Botschafter des deutschen Brotes.
Ja, und das kam in Anbetracht dessen, weil ich eben halt auch ganz klar gesagt habe, ich habe differenziert, es ist eine Brotbackmischung, was aber nicht heißen soll, dass das echte Brotbackhandwerk verloren geht, und war immer ein großer Fürsprecher, bin es bis heute. Wichtigste Mahlzeit für mich in meinem Leben ist das Armbrot.
Ja.
Wollen wir jetzt, weil das ist noch eine lange Liste. Ich habe wirklich viel gemacht.
Das muss ich
wahnsinnig
auch sagen.
Ich habe wahnsinnig viel
mir gemacht. Fällt gerade
viel Sinnloses, aber auch einige Sinnhaftes.
Mir fällt nur gerade auf eine Sache noch, bevor ich mit unserem Gast weitermache. Ich war ja natürlich, ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht schon wieder auf irgendeinem Gastro-Event rumgehüpft wäre.
Warst du schon wieder?
Auf jeden Fall. Ich war auf der Busche-Gala.
Oh ja. Wie war's?
Es war sehr gut. Und da kam ein Mann auf mich zu, der jedes Mal mit dem gleichen Satz auf mich zukommt. Wann ladet ihr mich ein? Schöne Grüße von Ralf Boos.
Ah, vor dem ziehe ich ja sehr den Hut. Ich weiß nicht, wie weit wir das Thema heute aufmachen dürfen. Nee, sollten wir mal warten, bis er wirklich persönlich hier ist.
Aber ja, das wäre meine Frage. Soll ich ihn mal einladen?
Ja, nochmal, Ralf Boos hat meinen tief empfundenen Respekt für eine Entscheidung, die er getroffen hat, wie sie schöner nicht sein kann.
Gut, das hört sich schon gut an. Ja,
also unabhängig der ganzen, dieses ganzen kulinarischen Bums, und ich habe hier den besten Kaviar und ja, das gut, Einzige.
Darauf wollte ich ein bisschen hinaus.
Boos Food und so. Ne? Also ja. ist er ein wirklich... ich glaube, ohne Menschen wie Ralf würden wir nicht in der Art und Weise kreativ arbeiten können, weil er uns A mit dem Stoff versorgt, den wir brauchen.
Aber er ist leidenschaftlich.
Er ist leidenschaftlich, manchmal auch ein bisschen drüber. Ne? Also wird auch scheiße schön geredet. Also innerhalb der Produktwelten, das ist jetzt irgendwie was, wo die ganze Kulinarik. Aber ich schätze ihn sehr, weil er immer ein großer Netzwerker war. Und aber insbesondere jetzt in der derzeitigen Phase des Lebens, also Hut ab.
Ich weiß,
hat für mich einen Ehrenpreis verdient. Also wirklich,
also,
das ist eine Entscheidung, toll.
Alles klar. So,
Grüße,
also
Grüße gehen
raus. Wie gesagt, Vater Pianist, Mutter, guck mal, wie lang wir, Physiotherapeutin, die Schwester ist Industriemechanikerin, sie ist Köchin, daher hat sie zu wenig Zeit für ein Hobby. Kann man nachvollziehen, ne?
Es ist krass, ich bin ja gerade in der Phase meines Lebens, wo ich so gucke, Mensch, ich befinde mich zum Ende meiner beruflichen Laufbahn. Also Ende ist ja noch relativ, aber also jetzt nicht, bloß jetzt kein Drama draus machen, ist nicht nächstes Jahr. Aber ich beschäftige mich schon mal so damit, was passiert denn so in 10 Jahren? Und da ist mir halt aufgefallen, dass ich das große Glück und das große Pech gleichermaßen habe, dass ich kein Hobby benötige, weil ich das, was ich mache, leidenschaftlich gerne tue, ja, und sich manchmal anfühlt wie ein Hobby.
Ja.
Und aber ich verstehe das sehr. Ich würde das nicht unter dem Aspekt Zeit.
Ich habe eine These, was das Schönste an einem Hobby ist, und das würde auch unterstreichen, dass das ist zwar, was du machst aus Leidenschaft, aber nicht wirklich ein Hobby-Hobby, weil ich finde, das Schönste für ein Hobby ist, die Tasche dafür zu packen, weil du dann dahin gehst oder irgendetwas zusammenzusuchen, weil du jetzt diesem Hobby bald nachgehst und dann ja nur für ein paar Stunden. Und ich finde, da fängt es an, vom Alltag abzuschalten.
Nee, ich glaube, dass das Schöne am Hobby ist, dass es keine Referenzgröße hat.
Ja, also
das heißt, die einzige Motivation, einem Hobby nachzugehen, ist man selber.
Stimmt.
Und nicht, weil die Außenwelt das toll findet oder weil du dadurch eine Wirkung erzielst oder weil du dadurch, also du kannst dich trotzdem innerhalb eines Hobbys auch im Wettbewerb stellen. Aber am Ende des Tages ist es nur für dich.
Ja,
das ist das Besondere. Und ich koche sehr oft nur für mich, weil ich das Kochen schön finde.
Allein?
Ja.
Und dann isst du
gerade gestern Steckrübe. Ich hab gerade gestern den besten veganen Steckrüben-Eintopf meines Lebens gekocht, wo ich wirklich sage, und der Ersatz von Speck ist wahnsinnig schwer in dieser Welt.
Und was war er? Also die Steckrübe?
Überhaupt nicht. Ich hab den einfach nur irgendwie lecker hinbekommen.
Ja, die sogenannte Speckrübe. Ja. Okay, sie hat also wenig Zeit für ein Hobby, aber wenn sie denn mal Zeit hat, geht sie gerne essen oder shoppen. Und, das finde ich sehr charmant von ihr, sie sagt, sie stellt sich wahnsinnig ungeschickt beim Tanken an und muss sich immer dreimal rückversichern, ob sie auch das Richtige tankt. Und das, obwohl sie mit einem Autohändler zusammen ist.
Sehr sympathisch. Ich hatte auch meinen Führerschein, habe ich schon mal erzählt, meinen Führerschein sehr spät gemacht. Bin mit dem Mini meiner damaligen
Lebensabschnittsgefährtin
an die Tanke gefahren und musste erst mal fragen, wie man tankt, weil ich nicht wusste. Oder aber noch besser, ich habe mir mal einen Gran Torino gekauft, 70er Baujahr.
Ja.
Big Block, dicke Karre, 8 Meter lang gefühlt.
Der blaue.
Genau.
Ja.
Und den habe ich gekauft, angemeldet und bin damit durch Hamburg gefahren und muss ich um meinen Tanken gehen. Und dann habe ich den Tankstutzen nicht gefunden. Und dann muss ich sozusagen eine Woche später, nachdem ich ihn gekauft habe, beim Autohändler anrufen und fragen, wo denn hier der scheiß Tank ist. Hinterm Nummernschild.
Ja, ging mir ähnlich. Ich hatte mir den mal ausgeliehen von dir und wollte den Folgetank zurückbringen und ich musste es googeln, wo dieser Karre ihren Scheiß.
Hast du aber übrigens nicht Tank gemacht. War nur halb voll.
Ein Scheiß.
War halb voll.
So ein Quatsch.
50 Euro
hast du getankt. Du hast ihn so lange nicht gefahren, dass es verdunstet ist.
50 Euro.
Sie hat ein Restaurant und sie hat eine Brasserie. Diese Brasserie trägt nicht ihren Namen, damit die Leute nicht erwarten, dass sie da ist, wenn die Leute kommen.
Also hat sie einen klangvollen Namen.
Ja, mittlerweile hat sie, glaube ich, wirklich. Sie hat mit 17 ihre Kochausbildung
gemacht. Mach mal eine Notiz bitte. Was ist eine Brasserie?
Was Französisches.
Ja, aber mach mal eine Notiz. Ja. Fragen wir sie mal. Was ist eine Brasserie?
Brasserie, Fragezeichen. Können wir hier auf unseren Merkzettel mal schreiben? Da, was ist eine Brasserie? So, also, sie hat mit 17 ihre Kochausbildung begonnen. Dort hatte das Restaurant, wo sie die Kochausbildung begonnen hat, 16 Punkte und 1 Stern. Und von dort ist sie direkt Volley ins Aqua.
Zu Sven.
Mhm.
Sven, wie ich
Sven,
immer.
Wie du immer sagst.
Sven.
Sven.
Ja.
Übrigens, dein Sven nenne ich immer Steffen. Immer.
Mein Sven
nennt sie. Ja, hier, dein Ende.
Also Steffens Meier. Ja.
Also, ich glaube, damit bin ich nicht der Einzige.
Ich habe neulich neulich ist auch schon länger, es gibt eine Bekannte bei uns im Umkreis und die heißt Zoe. Mhm. Und als ich hier persönlich vorgestellt worden bin.
Zoe oder Zoe?
Sagte sie Zoe mit scharfen Z und ich so, wie sonst?
Ja.
Weil ich wüsste gar nicht, wie man Zoe anders ausspricht.
Aber heißt sie wirklich Zoe?
Die heißt Zoe mit scharfen Z, ja. Also und dann war sie ganz begeistert, weil ich der Einzige bin, der es von Anfang an richtig ausgesprochen hat.
Also Aqua.
Weißt du, so ein Sprachfehler ist auch manchmal für was gut.
Aqua, 3 Sterne, Wolfsburg.
Ja, habe ich ja letztes Mal erzählt, sensationeller Gang bei dem Metro-Essen, bei dem Gala-Essen.
Ja.
Sensationeller
Gang. Ja.
Aber Schwarzwälder Kirsch war wohl nix. Alte Kamellen.
So, vom Aqua ist sie in die Berghütte nach Tirol. Sie wollte raus aus der Sterneküche und rein ins Normale. Von dort aus ist sie nach Ulm.
Ist das nicht schade?
Was?
Mach dir mal eine Notiz. Was bedeutet raus aus der Sterne rein ins Normale? Weil sollte nicht Sterneküche einfach nur das Normale in besonders gut sein?
Naja, das ist ja sehr philosophisch gefragt. Ja,
danke schön. Ich habe mich neulich gefragt, gibt es eine positive Depression?
Ja.
Also kann man.
Melancholie.
Nee, aber dass es einem eigentlich gut geht.
Ja, ich weiß genau, was du meinst.
Aber trotzdem sehr auf dem Punkt ist. Also Depression ist zu hart.
Ich würde Melancholie sagen.
Okay, gut.
Also
Melancholie ist doch schwermütig. Ich bin ja nicht schwer, ich bin ja sehr positiv.
Bist du nie schwermütig?
Ja, doch nicht nie, aber ich bin jetzt nicht schwermütig. So, meine Grundeinstellung ist gerade, mir geht's richtig gut. Trotzdem bin ich auch manchmal so, wo ich dann sagen gehe, so auf so ein, aber sehr für mich so.
Joko Winterscheid hat gerade erzählt, so dass es ihm auch so ging und deswegen hat er vor anderthalb Jahren angefangen, einen Therapeuten
aufzusuchen. Ich weiß, haben wir viel telefoniert drüber.
Ah ja, siehst du, dann bist du einer von denen, weil er erzählt, dass er mit vielen Freunden zu der Zeit telefoniert hätte. Und da geht es, ehrlicherweise war genau das der Aufhänger, dass er sagte, eigentlich ging es ihm gut, aber er konnte, du weißt es ja offensichtlich, aber er hatte immer wieder Momente, wo er sagte, es müsste mir doch jetzt eigentlich noch besser gehen, tut's aber gar nicht. Was ist da los?
Das habe ich nicht, das habe ich nicht.
Ja, wenn du sagst das doch gerade eben.
Nee, ich sag, mir geht's gut, aber ich habe trotzdem so ein aber das macht's, ist zu komplex.
Okay, ist zu komplex.
Ich würde hier langsam Psychologie-Podcast.
Ja, darauf hat
übrigens, die Melzer keine Lust. Das, ich habe es nicht gesehen, aber wir haben uns da ja teilweise verrannt in dem Thema beim letzten Mal. Was ich aber sehr gut fand, weil es ein sehr schönes, geschlossenes Gespräch war in diesem
Raum. Ach, du redest hier von Brotdose.
Genau.
Andy Zingler.
Ja, und wir haben da ja auch natürlich auf Hobby-Level teilweise eben auch über eben eine wirklich psychische oder eine vermeintliche Erkrankung ADHS gesprochen. Ich hoffe, dass wir da niemandem auf die Füße getreten sind.
Sind nicht.
Gut, wollte ich haben nur sagen.
Wir, haben wir durch den Fidegastro-TÜV gejagt.
Haben wir?
Und gut. Haben jede Plakette bekommen, die man bekommen
okay,
kann.
Okay, cool. Na, ist wichtig, gerade wenn man solche Sachen...
2027.
Weil wenn man es nicht studiert hat und nicht den abgesteckten Rahmen hat, gefährliches Halbwissen, was man manchmal da zum Besten gibt.
Ja, aber es ehrt uns und in dem Fall dich. Du hast mich nachts, hast du euch den Arsch offen? Um 12:30 hast du mich angerufen. Geht es überhaupt noch? Das wollte ich dir die ganze Zeit sagen. Also überlegst du gar nicht, dass du nicht jemanden um 12:30 nachts anrufen kannst?
Nö.
Okay.
Warum soll die? Also ich habe doch einen Gedanken.
12:30. Drei Stunden habe ich ja schon geschlafen.
Aber das ist doch, das, weiß ich mal, nach dem Podcast habe ich lange drüber nachgedacht, ob das richtig war, ob das gut war, ob wir...
Ja, hast du von 6:30 bis 12:30 drüber nachgedacht?
Ja, und dann habe ich gesagt, lass ich frage nochmal. Und hörst du bitte auch mit dem Klingen, sonst breche ich dir die Hände.
Gut. So.
Hast du dir den Fingernagel tätowiert?
Nee, hier, lackiert.
Okay, warum?
Ehrlicherweise nur, damit du einen dummen Spruch ablässt. Das
mache ich ja gar nicht. Ich frage nur, warum?
Dann gibt's, das war der Grund.
Für einen dummen Spruch ist das noch nicht mal scheiße genug.
Also pass auf. Sie ist raus aus der Sterneküche, rein normale. Dann nach Ulm, um dort für 2 Monate zu bleiben. Es sind 14 Jahre geworden.
Der Liebe wegen.
Naja, geht so. Sie wollte sich schon immer selbstständig machen und sie wollte schon immer Eigenes umsetzen. Daher hat sie dann nach 14 Jahren gekündigt und hat dann mit Kochkursen und Caterings begonnen. Das war 2014.
Wie alt ist die denn?
Die ist jung.
Nach 14 Jahren hat sie 2014 und aus 28 bis 55.
Man weiß nicht genug genau, wie alt sie ist. Nee, sie ist 33 oder 34. So genau konnte ich das wirklich nicht verifizieren.
Ja, okay, dann habe ich zum Fisch stehen. Aber ist auch egal.
Sie liebt gute Weine, kann sich aber einfach keine Namen merken. Schon gar nicht die aus Frankreich.
Endlich mal eine. Ja. Endlich mal eine, die dasselbe Schicksal hat wie ich.
Dann wollen wir mal gucken, ob sie dein eben gewonnene Sympathie gleich wieder verkackt. Denn für sie hat die Zwiebel und der Sellerie den gleichen Stellenwert wie Kaviar für andere.
Ja, das ist doch schlau. Das Zwiebel ist das schönste Gemüse. Also wirklich.
Ja, und ich finde Sellerie geil. Ich liebe Sellerie.
Der Sellerie ist nicht ganz so mein Ding, weil das ist so momentan die Balsamico-Reduktion der Vegetarier. Also,
sagst du?
Ja, weil das Sellerieschnitzel, der salzgebackene Sellerie, das Selleriepüree, der alles so, ja, ich hab's verstanden.
Also das Leute, die suchen vegan
Speck. Zwiebel, das finde ich toll. Die cool. Zwiebel, das ist die Mutter aller Gerüche. Wenn du morgens, habe ich dir schon tausendmal erzählt, du kommst in die Küche rein, machst den Herd an und fängst an mit Röstgemüse. Und der Moment, wo denn die Zwiebel dazugegeben wird.
Oh. So Raumdüfte müsste es geben. So Raumdüfte müsste es geben. Mir hat Tim Amann von
Brot mit Ei.
Den
würde ich gerne mal einladen.
Ist eingeladen.
Ist er?
Kommt noch dieses Jahr.
Ah, cool.
Kommt noch dieses Jahr. Sowas machen wir nie bei Fiete Gastro, aber wir kündigen es einfach mal an. Der kommt.
Ja, den mag ich.
Er ist ein guter Typ. Und der hat mir geschenkt Knoblauch in flüssiger Form. Das hat er rausgebracht.
Das ist dumm.
Nee, es ist richtig geil. Es ist richtig, richtig geil.
Ich benutze das.
Er sagte zu mir, mach nur einen Tropfen und es ist wie, als würdest du da mindestens eine ganze Zehe und es ist genauso. Es ist einfach geil.
Aber was spricht denn gegen Knoblauch?
Gar nichts, aber es geht schneller. Deshalb Aber es geht schneller. Einmal reingepimpettet und fertig ist.
Gut, schneller geht auch gekönnte Brühe.
Und ich habe die ich habe die große Pinzette für mich entdeckt. Da kann man die Pasta so aufrollen.
Jetzt?
Ich fange jetzt richtig an.
Die legendäre Tim Melzer Zange.
Nee, nicht die Zange. Die Pinzette. Die große Pinzette. Ja, habe ich geschenkt bekommen. Ist richtig geil. Die Melzer Zange habe ich natürlich auch. Die benutze ich aber für Fleisch. Wenden. Also. Komm. 2014 hat sie ihr Restaurant.
Weißt du, an wen du mich heute erinnerst? An den einen von Kevin allein zu Hause.
Den Gangster?
Ja, den kleinen Dicken.
Mickey Rourke.
Nee, den kleinen. Kevin allein zu Hause.
Nicht Mickey Rourke. Wie heißt er denn?
Der kleine Dicke.
Ja, ich weiß.
An den nennen
das. Oh, fuck, das Mickey Rourke, das schneiden wir sowas von raus. Ich komm gleich drauf, wie er heißt. Mann, ey. Ein ganz bekannter Schauspieler. Spielt immer die Mafiosi.
Nein, das ist Pesci meinst, aber das ist Pesci.
Klar ist das Pesci.
Das ist nicht Pesci.
Da wirst du aber gleich mal gucken.
Ist das Pesci?
Das wirst du aber gleich mal sehen. Joey Pesci ist das.
Nee, ist das Pesci? Wo steht das?
Da steht's doch, ganz groß.
Ach stimmt, ja, den meine ich, ja.
Ja, damit kann ich leben. Zuerst, Tim, die Beleidigung ging ja wohl da hinten los.
Das war keine Beleidigung.
Ja, das wäre ja ganz neu. Also, Oktober 2014 hat sie, Mann, wir sind schon wieder so lang. Ja. Also, hat sie ihr Restaurant eröffnet.
Ja, ich
Der Name des Restaurants bedeutet ihr Nachname.
Wow.
Ja?
Der Name des Restaurants bedeutet ihr Nachname.
Ja, es ist anders geschrieben.
Machen wir weiter.
Tim Raue sagt über sie.
Ja, genau.
Ist das die Rakete, die direkt von einem Stern zu zwei Sternen fliegt? Sie sagt, sie würde gerne mal mit Angela Merkel essen.
Ach komm,
das können wir hier gleich fragen. Ihr Name klingt also wie...
Meistens ein Bibo-Boot oder ähnlich.
Be Proud.
Be Proud.
Be Proud wird's ausgesprochen.
Ist wirklich so.
So wird's so ausgesprochen, ne? Be Proud, ja.
Vorne weiß ich leider nicht.
Meissner, Alina.
Meissner.
Alina, Meissner, Be Proud.
Oh, die war auch bei dem Essen dabei.
Metro,
ja.
60 Jahre.
Ja, war auch gut.
Ja. Und jetzt tun wir so, als wärst du direkt drauf gekommen. Was glaubst du, wer heute unser Gast ist?
Ich glaube, sag mal, das kann ja nur die Alina Meissner Be Proud sein.
Das ist Tim.
Oder?
Sie ist es.
Ein Name, der für ewig...
Da ist sie.
Ich freue mich. Hallo. Freut mich.
Ja, mich auch.
Wie krass du aussiehst ohne Kochwäsche.
was ist ein Kochwäsche?
Kochjacke.
Ach so, Kochjacke.
So Kochjacke, Kochsachen, Kochending, so, das ist ja, es gibt so Leute, die haben komplette Wesensveränderungen, wenn sie eine Uniform anziehen.
Ja, das stimmt.
Eine komplette Veränderung. Also da wirkst du, jetzt hätte ich gedacht, so, ach Mensch, wann machst du ein Abitur? Weil du einfach eine ganz junge, frische Ausstrahlung hast und über die Uniform, wie gesagt, ich habe dich ja kurz nur gesehen, habe ich bei dir nicht geholfen, da diese komischen Dinger zu sortieren? Ja, ne?
Du hast den Frühlingslauch ganz netterweise mit angerichtet, ja.
Und da war da eine Autorität, die ich sofort empfunden habe. Also das war, ich war wie immer erstmal gegen an, ne? Also so ein bisschen lustig, tralala, aber trotzdem hattest du eine extrem autoritäre Ausstrahlung und das meine ich sehr positiv.
Was möchtest du trinken? Wir hätten Wasser, aber wir hätten noch alles andere.
Das ist perfekt.
Erstmal Wasser, gut. Also trotzdem eine extrem autoritäre Ausstrahlung, das ist gut. Und was?
Nein, du brauchst ja entweder schaffst du dir Autorität, das ist selten von Autorität geprägt, sondern meistens nur von Hilflosigkeit und Machtmissbrauch, oder du hast eine. Und diese Uniform, die Kochjacke und irgendwas anderes machst du, Haare strenger oder irgendwas ist dann...
Ne? Haare zurück, Brille auf.
Okay, Brille macht's wahrscheinlich auch noch. Ist dann einfach so, es ist keine Diskussion. Da steht jemand im Raum und du weißt, wenn du eine Frage hast, von den 10 sprichst du die Person an.
Ah, das hast du.
Und das hast du automatisch. Gut, sehr gut. Na, es gibt herbe Stränge und die müssen das durch Verkniffenheit zum Ausdruck bringen und dann gibt's Leute, die haben's einfach. Und du hattest das an dem Tag. Toll.
Was ist eine Brasserie, haben wir uns gefragt, Alina.
Eine Brasserie ist jetzt mal im kurz runtergebrochen im Brauhaus, so das französische Wort für Brauhaus. Ich wollte ursprünglich ein gut bürgerliches schwäbisches oder deutsches Restaurant aufmachen, aber tut mir wahnsinnig schwer, damit mich komplett einzuschränken mit einer Küche. Also ich weiß ich nicht, dann wachst du halt mal am Tag auf und denkst, boah, ich habe jetzt total Bock auf irgendwie so ein bisschen mediterrane Gerüche oder mediterrane Aromen und kann es aber nicht wirklich umsetzen oder nicht wirklich machen, weil ich gesagt habe, nee, ich mache rein deutsche Küche. Und deswegen habe ich versucht, das eben so zu verbinden. Die Brasserie, die ist einfach, lässt viel Freiraum und habe eben einen deutschen Namen Edda dazu gewählt, um einfach so die Verbindung vom Französischen und Deutschen zusammenzubringen.
Weißt du, wie wir das machen? Wir nennen uns einfach ein modernes Wirtshaus.
Ja. Die Bullerei.
Ja. So, weil das, also eine ähnliche Problematik haben wir auch. Es gibt bei mir Produkte, die nicht auf die Karte dürfen, in der Nennung. Wir dürfen sie benutzen, nur nicht in der Nennung, weil sie dann das Gesamtgefüge optisch zerstören.
Ja. Ne? Passend. Also, sag mal ein Beispiel.
Bitte?
Sag mal ein Beispiel.
Zitronengras.
Aha.
Schon oft genannt bei mir, weil A, können es weniger einsetzen, also richtig gut einsetzen. Und B, finde ich, ist so Zitronengras ist nun wirklich also ganz, ganz schwer, auch wenn inzwischen Zitronengras in Deutschland angebaut wird. Trotzdem ist das einfach nicht in unserer Küche rein. Curry gehört bei mir auch dazu, sage ich sehr ungerne bitte. Und ich komme auch weg von den japanischen Begrifflichkeiten. Ne? Also Soja darf eingesetzt werden, Miso darf eingesetzt, ich möchte es nur nicht mehr so gerne lesen. Weil ich auch nicht jeden Salz und Pfefferkorn, und eine Zeit lang waren solche Produkte, um ein Gericht aufzuwerten in der Komplexität. Am Ende des Tages ist es nur eine Würzung. Und ich gehe halt weg davon und sage, lieber machen, keine Ahnung, nennt es ein Wiener Schnitzel mit einem Kartoffelsalat, wo vielleicht Miso eingearbeitet ist, aber ich möchte es nicht mehr nennen.
Wieso nicht?
Weil es eben...
Hat er nicht mehr gekriegt.
Halt die Schnauze.
So, und dann jetzt möchte ich unseren Zuhörern sagen...
Wie alt bist du?
34.
34.
Ja, was denn?
Na, ich ziehe den Hut vor mir, dass ich 20 Jahre später immer noch so ein positiv denkender Mensch bin, obwohl ich mich immer mit Menschenschrott wie dir umgeben muss.
Ich möchte unseren Zuhörern die Homepage empfehlen. Edda-Brasserie.com. Guck mal, Tim. Ich habe mich selten so in eine Homepage reingezogen gefühlt wie hier. Ich erinnert mich ein bisschen an eure Stilistik. Könnte auch so ein Symbolerei-Quatsch sein. Ja. Macht diese und die Karte ist so geil. Ich würde gerne einziehen in diese Brasserie. Wirklich.
Also weil das ist ja Speisekarten ist für mich
pass auf,
ich liebe Speisekarten.
Ich habe das gelesen.
Also ich lese die gerne und ziehe sofort meinen Hut vor geilen Sachen. Was du da gerade hast mit dem Schrift, das ist ja das initiiert schon so eine Art Aufbau einer Karte, ne?
Mhm. Kannst du lesen?
Ja, kann ich lesen.
Dip it. Gesalzene Butter, Tomatendip, Basilikum, Pesto, ofenfrisches Baguette. Mhm. Oder zum Beispiel Salat Nicoise.
Ich möchte mich übrigens bei ganz Deutschland für die Burrata entschuldigen, weil ich schon glaube, dass wir damals einer der ersten waren, die das mit so breit gemacht hat, weil ich bin ein Fan von Mozzarella, aber Mozzarella durftest du nicht mehr auf die Karte packen wie Schokomousse oder so. Gab einmal so ein paar Dinge, die waren durch. Und dann kam die Burrata und die haben wir, oh Gott, habe ich die zelebriert und exzessiv. Und ich glaube, weltweit gibt es keine Speisekarte mehr ohne Burrata. Fast.
Im Sommer
es ist auch so ein tolles Produkt, wenn es ein tolles Produkt ist.
Kann ich eine Lanze brechen? Die Burrata bei Aldi Nord ist sehr lecker und immer ausverkauft.
Nicht so schnell.
Burrata, Salat, Nicoise.
Ist nur ganz kurz, hab ich was, das ist aber nicht dein einziger Laden.
Nein.
Weil aus vom Hören sagen, du hast einen Stern irgendwo.
Ja, da nicht, kommen wir, nicht da. Da kommen wir noch
okay,
zu.
Gut, weil das hätte mich beeindruckt.
Wir sind ja jetzt.
Das andere beeindruckt mich auch, ne?
Jetzt sind wir ja bei rein ins Normale.
Ja.
Und später weiter zu Sternen. So, das sind die Vorspeisen.
Boccarones, lecker, im Brotkopf, klar.
Ja, es sind halt einfach so ein bisschen die Lieblingssachen der Leute und vielleicht auch einfach von uns, ja.
Maultaschen schön.
All das, auf was du halt Bock hast, wenn du mit Freunden zum Essen gehst. Was hast du noch nie gegessen?
Maultaschen, gute.
Ja, dann aber komm bitte mal vorbei.
Ich habe das schon gehört. Das ist bei dir irgendwas am Laufen, ne? Mit der Maultasche?
Wir machen die Maultasche mit Pilzen. Mhm. Und ja, ich sag mal, ist keine klassische Maultasche, ja. Okay, und wir machen da halt so ein bisschen auch ein Morchelrahmensüßchen dazu. Ja. Aber es ist halt einfach zum Reinspringen.
Ich habe irgendwann mal, da war ich in Baden-Baden auf irgendeinem Gala Spa Award, glaube ich, da war ich so ein gebuchter Programmpunkt, also Kochkurs mit Melzer. Das hat auch einen gewissen Humor. Brenners Park, schön fürstlich untergebracht.
Da waren wir irgendwie doch auch mal bei Frank Elstner.
Stimmt. Und dann bin ich irgendwann da mal, weil ich mal raus wollte und ein bisschen Bodenständigkeit benötigt habe neben dem ganzen Ding. Und da hatte ich eine Empfehlung bekommen, bin ich so ein paar Kilometer da durch die Straßen gefahren. Kleines Wirtshaus, ganz pittoresk, schön anzuschauen, ganz muggelig, sehr atmosphärisch. Und da habe ich wirklich mal sehr gute Maultaschen bekommen. Aber die waren noch nicht so, also da muss man schon fast sagen, vielleicht waren das einfach auch nur etwas grobschlächtige Ravioli, weil die waren nicht so teigig und die Fülle war nicht so.
Geschmelzte Maultaschen.
Ja.
Schöner dünner Nudelteig.
Ja.
Rinderhack, bisschen Kalbsbrät.
Ja.
Schön viel Kräuter, Majoran, angeschwitzte Zwiebel, Senf, Salz, Pfeffer. Und ja, das Ganze halt gerollt, geschnitten, gedämpft, angebraten. Ich finde, die muss auch ein bisschen kross sein.
Oh ja.
Und dann
alles muss kross sein.
Geschmelzte Zwiebeln dazu, bisschen Röstzwiebel, bisschen Jus, bisschen lauwarmer Kartoffelsalat. Es geht nicht besser. Wirklich.
Aber das geht so geil sein.
Ich lasse mich immer mal gerne überzeugen. Also da habe ich ein Momentum gehabt. Ich bevorzuge nach wie vor die Gyoza oder die Ravioli.
Ich muss aber sagen,
wie heißt das bei den Türken? Die kleinen Dinger.
Manti?
Manti. Ja. Oh, die mag ich auch. Ja. Weil der ist immer mit dem Teig-Füllungsverhältnis ein bisschen. Ich mag auch zum Beispiel ganz selten Ravioli in gehobenen Restaurants. Ganz selten.
Dann ist es dir zu wenig Teig?
Nee, mir ist das zu gewollter Teig oft.
Okay.
Weißt du, was ich meine? Das ist so, die sehr guten Köche haben so perfekten Teig, aber das ist so perfekt bis hin zur, ja. So, ich finde das ja gerade ganz spannend, wenn die auch mal so ein bisschen, also keine Ahnung, Ravioli bin ich eigen. Ich bevorzuge, ich mag ja auch Dosenravioli.
Oh, das ist hart.
Es wird sehr
magst
hart.
Magst du gar nicht?
Aber hast du eine Leiche im Keller, also eine kulinarische? Wo du wirklich sagst, darf ich eigentlich gar nicht sagen, da wird mir alles entzogen, was ich in mir erarbeitet habe.
Bestimmt, wenn es mir einfällt, sage ich es nachher.
Bei mir, soll ich sagen?
Ja.
Dosenravioli. Nudeln aus der Dose. Ich finde die so geil, diese Teige, dieses wirklich. Hör auf, jetzt komme ich gleich auf eine Sache.
Nudeln aus der Dose?
Spaghetti aus der Dose.
Aber ich wusste nicht mal, dass es das gibt.
Was? Wo gibt's das?
Das ist hart.
Naja, in jedem Junggesellenhaushalt, der mit 17 von zu Hause rausgeschmissen worden ist.
Schon lange.
Entschuldigung, das ist so. Aber, pass auf, ich habe dann irgendwann, ich weiß, dass es schlimm ist, weil das ist aufgeblähte Pump, also das ist aufgesogen, da ist kein Biss, kein gar nichts dahinter. Und dann habe ich so, ich habe mich immer geschämt dafür. Und dann gab es eine Phase mit der Modernist Cuisine, ja? Und dann fingen die Hajo Pies an, also hier die Adrias dieser Welt, fingen dann an, irgendeine gallertartige Masse herzustellen und haben die immer in eine andere Flüssigkeit reingespritzt, damit sich da so eine Art Konsistenz bildet. Und das wiederum haben sie zu Nudeln aufgeschichtet. Mm. Und haben das dann angerichtet. Und für die war nur dieser ganze Prozess, die Herausforderung, das war so, boah, mindestens 3 Sterne. Und ich schwöre euch eins, nimm die Dosenspaghetti, spül die ab, pack die auf den Teller und du hast exakt das gleiche Ergebnis. Selbe Konsistenz, selbe Geschmacklosigkeit, dasselbe Ding. Das ging nur um Konsistenz. Und das war so, also ich würde sagen, also das ist schon meine härteste. Das härteste.
Aber ist das so, dass du das auch wirklich zu Hause isst? Oder ist es einfach nur diese romantische Erinnerung an früher vielleicht, an irgendwelche Zeiten aus der Jugend?
Ich habe das ganz eingeheilt, wenn ich krank bin, also wenn ich mich nicht so gut fühle, also wenn ich so grippig werde, weißt du, so, ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut, die Haut brennt ein bisschen oder die Gliederschmerzen kommen auch, dann mag ich fertig essen. Mhm. Dann mag ich ganz, also es gibt Grenzen, so Suppen mag ich nicht mehr, früher mochte ich die mag ich nicht mehr aus der Dose, aber dann habe ich so Sehnsucht nach Dani plus Sahne. Dann habe ich so Sehnsucht nach Wackelpeter.
Habt ihr den gerührt, den Dani mit Sahne? Oder habt ihr die Sahne
so? Ich bin bis heute nicht entschieden.
Also wenn man das falsch gerührt hat, war das wie so Bröckchen. Das war auch nicht.
Ja, ich bin bis heute nicht entschieden, ob ich erst die Sahne esse und nur den.
Wenn dann zusammen. Also immer so schön zusammen abstechen, dass du immer von beiden ein bisschen was drauf hast.
Nee, bin ich noch nicht entschieden. Und dann aber eben halt auch gerne Dosenravioli. Und ich habe das vor Ewigkeit in meinem Interview erzählt, dass ich gesagt habe, wenn ich im Supermarkt Dosenravioli kaufe, dann ist es, als wenn andere Pornohefte kaufen und dann auf Hand liegen. Also ich will nicht dabei erwischt werden.
Wer kauft denn heute Pornohefte?
Nein, aber ich will nicht dabei erwischt, ich will nicht gesehen werden. Ich bin der Fernsehkoch, der den Leuten frische Küche
empfiehlt. Ich würde gerne noch eine Lanze für die Burger Maultaschen brechen.
Ja, weiß ich nicht. Also fertige Maultaschen tue ich mir echt schwer mit.
Ja?
Ja.
Auch nicht, wenn sie in einer schönen Brühe sind, auch mit deinen Zwiebelchen und.
Ja, ich hatte vor 1-2 Jahren mal eine regionale Zeitung bei mir und die fanden das auch ganz witzig, mir eben Fertigmaultaschen mitzubringen und ich sollte daraus dann quasi ein Sternegericht kreieren. Und habe die halt so ein bisschen im Gyoza-Style, also ich habe die aufgeschnitten und dann eben von einer Seite angebraten, dass du ein bisschen was Knuspriges dabei hast und dann eben so ein Schmelzzwiebelsud dazu gemacht. Und
so jemals in deinem Leben Gyoza gegessen, richtige?
Nein, also authentisch in der Region, nein.
Weil es gibt
leider nein.
Es gibt einen Koch, der mich bis heute zur Weißglut treibt. Der aber früher bei mir gearbeitet hat und mit mir immer über, oder ich respektive, ich wollte mit ihm immer über Kulinarik kochen und er hat gesagt, kannst mit mir über alles reden, nur nicht über Essen und Trinken, davon hast du keine Ahnung. Und da dachte ich, Respekt für den Chef der Party, dem Chef des Ladens so entgegenzutreten. Na, Hut
der
ab.
Hat das zu dir gesagt?
Hat er zu mir gesagt, ja. Und hat er wirklich gesagt, kannst mit mir über alles reden, nur nicht über das Kochen, davon hast du keine Ahnung. Und dann habe ich ihn auf eine Reise nach Japan mitgenommen, weil ich wollte ihm zeigen, was wirklich gute Küche ist. War super komplex, super kompliziert.
Du warst mit dem mal verreist sogar.
Ja, weil ich wollte ihn brechen. Ich wollte ihn inhaltlich brechen, also positiv brechen. Ne?
Seid
weil
ihr gemeinsam hin oder habt ihr euch vor Ort getroffen?
Nee, gemeinsam.
Ach, wirklich?
Also weil einfach seine damalige Herangehensweise ans Kochen war eben so, ein Türmchen und hier und Technik und hier noch einen und da einen drehen und alles so laberababer. Und ich sagte, du hast keine Ahnung von guter Küche. Und dann sind wir da hingefahren und dann haben wir das große Glück gehabt, mit einem Koch noch abends nach dem Essen noch eine Essensrunde zu machen, wo Köche essen gehen. Und dann sind wir in so einen Gyoza-Laden reingegangen. War ein Typ, 86 Jahre alt vielleicht, Klischeebild, wo 5 kleine Warze im Gesicht mit so einem 1,50 Meter langen Haar, das herauswächst irgendwie. Manga-Pornos im Hintergrund, war so eine shabby, also war nicht aufgeräumt, war aber auch nicht dreckig, ne? Und der hat alle Minute Gyoza gemacht und hat sie dann so, und hat einfach in einer Tour immer wieder, sind Leute reingekommen, Taxifahrer etc., so eine Bude, aber geil. Und der hat halt Gyoza gemacht, ohne diesen Teig, den sie jetzt inzwischen alle machen, diese Wasserölpampe. Machen doch gerade, ist doch gerade so ein Ding, dass Gyoza jetzt noch mit so einem Zusatzknusper versehen werden.
Ach so, Stärke Wasser.
Ja, genau, so ein Ding. Und er macht es halt ohne, der hat die alle Minute ausgerollt, gefüllt, in die Pfanne eingelegt.
Aber Wasser. Hat sie nicht gedämpft?
Ja, pass auf, mit Wasser angesetzt, Deckel drauf. Und hat nur noch nach Gehör gekocht. Mhm. Er ist nicht einmal an diese Pfanne, er ist nur hingegangen. Und ist wieder weggegangen. Also ich mache gerade so ein Lauschen. Ne? Und wenn das Knuspern das den richtigen Grad halten, hat er den Deckel aufgemacht, rausgenommen aus der Pfanne und dir serviert.
Also das ist das Dämpfen oder Braten?
Beides.
Dämpfen. Weil Gyoza wird doch eigentlich gedämpft, oder?
Ja, aber in der Pfanne oder halt in einem Gefäß, wo du von unten eben die Hitze hast und wenn die Flüssigkeit verdampft ist, dann beginnt der Bratprozess. Oh.
Ja, und dieses Kochen nach Gehör, das fand ich so geil. Das war so. Und ich behaupte, dass dieser Moment dem jungen Mann, mit dem ich dort unterwegs war, ich glaube wirklich kulinarisch.
Sag mal den Namen.
Nein.
Komm, sag mal den
Namen. Nein. Die Kulinarik geöffnet hat, und ich glaube, das ist der Baustein einer der wesentlichen Bausteine seines Verständnisses vom Kochen ist. Moment des Gyozas reinigst.
Ja, glaube ich.
Also es war, aber deshalb fand ich es eben, weil du sagst, so geil gebraten, ne? Wo ich sage, ja genau, das ist lecker. Da geht bei mir sofort die Synapse auf. Toll.
Wir hatten, also ich vermisse sowas wahnsinnig in Ulm, wir haben sowas gar nicht.
Ulm stinkt auch. Nichts gegen Ulm, ich war auch lange nicht mehr, war ich überhaupt schon mal in Ulm? Doch, ich war schon mal
bei den Domspatzen vielleicht.
Nee, ich war auch schon mal in Ulm, aber Ulm klingt jetzt auch nicht irgendwie, aber das...
Der Dom ist in Köln und in Ulm,
Sekunde,
ist, Ulm ist das Münster.
Das Münster. Ulmer Münster, oh Gott. Ja. Aber irgendwas
verbindet man doch mit Ulm. Aber Ulm auch nicht irgendwie nach einer kulinarischen Destination, wo man extrem... Aber das ist die Arroganz des Großstädters, respektive die Arroganz des Nichtwissenden. Ja, ich glaube, das ist sehr viel... Es kam mal hier in Hamburg, habe ich ja schon erzählt, so Köche, die gesagt haben, für die beste Pizza müssen sie nach Berlin fahren.
Ich habe das gehört in einem der letzten Podcasts und das ist wirklich...
Obwohl ich sage, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es in Ulm, Bielefeld oder sonstiges bessere Pizzen gibt als ausschließlich in Berlin.
Also ich sag mal, in Ulm, wenn du in Ulm sowas sagst, dann kann das stimmen. Ja, ja, aber ich glaube in Hamburg wahrscheinlich eher nicht.
Also es gibt die Ulmer Spatzen. Ich habe das gerade nochmal gegoogelt. Wir wurden nämlich gerade sehr warm. Aber eigentlich sind wir schon thematisch auf ein Thema gekommen, was Tim und ich uns im Vorgang gefragt haben. Alina, was bedeutet raus aus den Sternen rein ins Normale?
Naja, gut, ich habe im Landhaus Henze gelernt. Und das war halt auch, ich sag mal, nicht das bodenständige, gut bürgerliche, vielleicht so dieses von... Ja, einfach mit dem normalen Kochen beginnen. Danach eben dann wollte ich halt unbedingt das Extreme bei Sven Elberfeld. Ich habe immer davor die Zeitschriften gesehen und wollte einfach wissen, gibt es diese Perfektion wirklich auf dem Teller oder ist das auch einfach hingebastelt für die Fotos? Und ich war da nicht mehr glücklich. Ich meine, wir sprechen von 1,5 Jahren. Das erste halbe Jahr war extrem schwierig. Es hat einfach niemand mit mir gesprochen. Es ist einfach sehr, sehr hart gewesen. Ja, und dann hat man sich irgendwie so ein bisschen den Respekt erkocht und es wurde alles ein bisschen lockerer. Ich bin in die warme Küche rübergekommen und es ist halt, du bist halt immer nur die ausführende Person und du selber kochst halt wenig, ja. Also du schaust halt, dass alles akkurat geschnitten ist und dass halt die Bauteile von einem Gericht perfekt zubereitet werden. Aber dein eigentlicher
Wirkungsbereich.
ja, Wirkungsbereich oder deine Ideen oder dein Geschmack ist ja völlig verständlich, aber ist egal, also das kommt da nicht drauf an. Und einfach mal was halt in eine Pfanne schmeißen und einfach kochen, das ist ja da nicht möglich. Und ich hatte einfach irgendwann keinen Bock mehr, mein Gemüse mit dem Geodreieck zu schneiden und halt einfach, blöd gesagt, jeden Tag das Gleiche zu machen, weil ich halt einfach gerne gekocht habe.
Das, was du beschreibst, wird ganz gut in der Serie The Bear immer mal wieder gezeigt, wenn der Hauptprotagonist in seiner alten Wirkungsstätte ist, in diesem Megasterne-Restaurant. Da wird genau das gezeigt, was du gerade beschrieben hast. Stelle ich mir unglaublich beklemmt vor, wenn du als junger, hochtalentierter Koch eigentlich ausbrechen willst und mehr machen willst, aber deine Aufgabe ist eine Sache mit einem Geodreieck.
Bin ich ja nicht der Einzige, den The Bear richtig nervt?
Nein, vielen Dank.
Ich habe mich wirklich leider aufgehört.
Das nervt mich ja auch in Liebeskomödien irgendwie so. Wenn Menschen schöne Worte finden und du denkst so, oh, wenn ich einmal sowas sagen würde, dann wäre ich auf ewig heilig. Also weißt du, wenn wir das dieses...
Ja, aber also, der Erfolg gibt es ja.
Ja, ist ja cool, aber das ist mich nervt.
Du magst es nicht.
Ich bin leider kein Fan. Nein, ja. Ich,
ist auch okay.
Es gibt
eine deutsche Firma, die ist Riesenfan, weil die dieses T-Shirt herstellen, was er trägt. Das ist ja offensichtlich sowas von ausverkauft.
Das finde ich aber cool. Ja,
das ist eine kleine
dörfliche. Ich mag auch den Schauspieler, der in einem Ding schon mal vorher mitgespielt, wo er auffällig war irgendwie, ne? Also vom Kann Typus sein. Her. Aber dieses ganze Betroffenheitsschwere.
Okay, aber trotz alledem ist dort jetzt. In einer der ersten drei Folgen offenbar, weil ich mir nicht gesehen habe, genau das zu sehen, von dem Alina gerade spricht.
Was?
Dass sie eben sagte, du bist in dieser Hochküche unterwegs und möchtest eigentlich ausbrechen, wirst aber eingeteilt auf Biegen und Brechen diese eine Sache erst einmal.
Ja, aber das ist ja mein Problem gewesen.
Genau, klar.
Ich meine, ganz viele sind ja da und die lieben das und die finden das ganz toll und haben auch da Freude dran, aber für mich hat es nicht glücklich gemacht und deswegen wollte ich einfach das Einfache mal sehen, mal große Portionen machen, Kaiserschmarrn machen, normal kochen, normal lecker kochen und deswegen. Ich habe da bei einem Event vom Aqua aus, habe ich mal Stefan Marquardt kennengelernt und der hat mir schon mal gesagt, wenn du keinen Bock mehr auf die Pinzettenküche hast, dann ruf mich mal an. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht, weil ich kam da jetzt auch nicht raus und war voller Selbstbewusstsein, dass ich der super Koch bin, weil du schon eher, ja, wie sagt man, klein gehalten wirst oder ja, halt auch ab und zu mal die Sachen zurückgehen, wenn 3 Körner Salz fehlen. Aber ich habe mir gedacht, das traue ich mir zu, das schaue ich mir mal an und war auch genau der richtige Schritt. Ich habe mal was wie Freizeit gehabt. Wir hatten einen 8- oder 10-Stunden-Tag und waren irgendwie abends um 6 fertig und war da glücklich, mal Kaiserschmarrn und Bretteljausen zu machen.
Ich halte mich ganz bewusst zurück, ja, weil den letzten Kommentar, den ich gelesen habe, ich labere immer so viel. Ich habe so viele Sachen im Kopf. Aber ich könnte jetzt einen Monolog führen.
Ich lese erstmal vor, wen wir heute überhaupt hier sitzen haben.
Das hatten wir auch noch gar nicht.
Damit das nicht in Vergessen.
Also ich wollte nur sagen,
das war ein bisschen wirr vorhin, muss ich sagen.
Was denn? Was?
Die Anmoderation.
Schon, ne? Mit den 14 Jahren und 14 Jahren.
Aber Moment. Das ist all das, was ich mitgeschrieben habe, als wir beide telefoniert haben.
Und dass
ich mit
Angela Merkel essen möchte, das habe ich nicht.
Ja, aber wo soll ich das sowas schneiden? Ich weiß nicht, aber ich
habe den Wunsch noch nie geäußert.
Dann muss ich mich dafür wirklich sehr entschuldigen und weiß nicht, wo das... Ja, ich frage mich gerade, wo das herkommt. Also.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Merget. Chuck, Digga, Props, Digga,
ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt. Was bis in die 80er Jahre noch eine Metzgerei war, überzeugt heute durch eine kreative, feine und moderne Küche. Wir kochen, was uns schmeckt und Spaß macht. Mit den Wurzeln der französischen Küche verwandelt das Küchenteam mit viel Know-how regionale Produkte der Saison in spannende Gerichte von überall. Das sind nicht meine Worte, liebe Fietes, das sind die Worte auf der Startseite des Sterne-Restaurants unseres heutigen Gastes. Und das sind die Worte unseres heutigen Gastes auch. Es darf keine Fehler geben. Diese Worte, bezogen auf die Arbeit in der Küche, lassen schon einmal erahnen, da meint es eine ernst. Da ist Ehrgeiz, da ist vielleicht ein klitzekleiner Hauch von alter Schule. Wenn ja, dann hat Alina Meissner B-Braut diese zuletzt besonders gut abgeschlossen. 2 Restaurants, 1 mit frischem Michelin-Stern und die Anerkennung von Tim, Raue in diesem Fall, ihm die beste Maultasche seines Lebens serviert zu haben. muss runtergegangen sein wie bestes Speiseöl, denn mit Lob hält es die so halb schweben, wie man es im Schwebenländler halt so halten vermag. Nicht geschimpft ist schon gelobt genug. Tim Raue scheint's nicht zu kennen oder er sieht es einfach anders, denn er macht einfach weiter mit den Vorschusslorbeeren und traut ihr den zweiten Stern auf alle Fälle zu. Macht Sinn. Alina Meissner-Biebraut ist sowas wie der Rising Michelin-Star der Gastroszene. Was sie anpackt, schmeckt nicht nur besonders gut, sondern ist es auch. Das liegt vielleicht daran, weil sie nie ihre Wurzeln vergisst und auch nicht, wo sie das alles gelernt hat. Von der Sterneküche bis zur Berghütte waren nämlich alle Arten von Restaurants mit dabei. Und wenn Alina eines dabei gelernt hat, dann, dass sie keine Pinzettenprinzessin ist. Aber was ist die 1990 in München geborene Alina denn dann? Können wir euch sagen, Fietes, keine richtige Schwäbin, obwohl sie in Neu-Ulm lebt. Was sie aber ist, seit 2023/24 selbstständig. Und sie ist die Nummer 17 der 100 Best Chefs und Female Chefs of the Year. Und das alles völlig zu Recht. Denn Alina war der Küche schon als Kind nicht abgeneigt, hat sich aber erst einmal hier und dort ausprobiert, ehe sie dem Rat einer Freundin folgte und sich als Köchin beworben und mit viel Glück und Zufall einen tollen Betrieb bekommen hat. Bei Probearbeiten war es dann wirklich um sie geschehen und sie wusste sofort, das ist es, das bleibt es. Jetzt bleibt sie aber erstmal für die nächsten paar Stunden hier bei uns und wir sagen herzlich willkommen bei Fiete Gastro. Schön, dass du da bist, Alina Meissner-Biebraut. Biebraut.
Vielen Dank, genau
so. Ist das richtig, ja? Gut.
Der Restaurantname wird auch genauso ausgesprochen.
Biebraut, okay.
Jetzt in der Tat habe ich ja schon ein paar Mal was von dir gehört. Allerdings, und jetzt so eine etwas provokantere Frage. Ich weiß, dass es auch meine Partner manchmal genervt hat irgendwie. Kannst du irgendwo vorgestellt werden, ohne dass der Name Tim Raue fällt? Ist das nicht ein bisschen, also als ob du gewartet hast und wach geküsst wirst, weil Tim Raue was sagt? Du hattest den Stern vorher.
Ja.
So, das möchte ich einfach mal an der Stelle sagen. Also ich finde das gerade einen ganz komischen Weg. Ich verstehe Tim und ich mag den und ich weiß, wir haben auch mal über dich gesprochen gemeinsam, dass er wirklich halt tief... Ist das nicht wahnsinnig nervig, immer nur, oder nicht immer, aber oft in so einer Einleitung...
Aber es passiert halt, ne?
Nö, hättest du ja sparen können, rein theoretisch. Rein theoretisch.
Aber es ist ja ein Label... Tim steht ja nicht nur für die Hochküche, die er betreibt, ja,
verstehe.
Er ist ja auch eine Form von, du würdest das Lackmustest
also
nennen.
Mich würde es nerven.
Ja, dich würde es nerven. Ja. Aber Leute, die, entschuldige, wenn ich das so sage, also frisch dabei sind,
ja.
Für die ist es doch eventuell dass der ultimative Siegel oder Proof, dass jemand wie Tim Raue das sagt. Ich möchte eine Sache noch klarstellen. Ja. Hinter dir steht es nämlich, lieber Alina, im Waterführer habe ich das gelesen. Mit welchem Politiker oder welcher Politikerin würden Sie gerne einmal gemeinsam essen? Und dann steht da, dass du das gesagt hättest, Angela Merkel. Da ist auch das Foto von dir, das bist du doch.
Ich nehme alles zurück.
Danke in die Regie. So.
Ja, da war sie verzweifelt und wollte irgendwas sagen.
Ach komm, danke, Herr Merkel. Du hast für sie gekocht, vielleicht hätte sie gemeinsam das gegessen. Also, ich kann das nachvollziehen mit dem Rauch, ich kann auch nachvollziehen, was du sagst.
Ich kann genau nachvollziehen, weil ich das oft gehört habe jetzt und das ist genauso wie mein Text, der bei mir auf der Management-Profil steht, wo ich dann sage, boah, ist es gut, ich habe es verstanden.
Profil, fast eine Profilneurose ist das fast.
Hilf mir mal ganz kurz, dieses Format, was du mit Tim Raue gemacht hast. Da ging es darum, jemanden zu begleiten, entweder eben in der gehobenen Gastronomie einen Stern zu bekommen, zu erhalten oder einen weiteren dazu zu gewinnen.
Richtig? Genau.
Warum hast du da mitgemacht?
Ich habe dort mitgemacht, weil sich das Format natürlich wahnsinnig toll angehört hat. Hm? Und ich aber von vornherein gesagt habe, dass ich nicht auf den zweiten Stern koche und dass es auch völlig vermessen ist, da nach dem ersten Stern direkt im zweiten Jahr den zweiten Stern zu erhoffen. Aber dass ich eben in die Richtung Unternehmertum weiter wachsen werde und ein zweites Restaurant eröffne. Und ja, hatte die große Hoffnung, ob das reicht. Und es hat gereicht, dass ich mitmachen durfte.
Weil ich persönlich, ne, mal abgesehen von dieser Sterne-Geschichte, halte das für eine der schlauesten Entscheidungen überhaupt, da mitzumachen. Und das ist ganz cool. Ich habe da neulich drüber nachgedacht.
Wie heißt das noch ganz kurz?
Star Kitchen
oder?
Kitchen.
Das, okay.
Warum sind die Leute, die innerhalb der, also in unserer Branche tätig sind, in einer Spitzenleistung vollziehen, warum stehen wir nicht dazu, dass wir an der einen oder anderen Stelle Coaching brauchen, dazulernen? Jeder Spitzensportler hat einen Trainer. Da werden Experten für bestimmte Bereiche dazugeholt, damit man noch besser wird. Nur in der Gastronomie. Hast du mal jemals den also weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich würde das so spannend finden.
Vielleicht habt ihr Angst, Fehler oder zuzugeben, dass ihr nicht von allem.
Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe da wirklich drüber nachgedacht. Das ist so krass. Ich denke jetzt im Alter nach, wie geil wäre das, wenn ich mal jemanden gehabt hätte, wo ich weiß, das ist mein Trainer, mein Coach, und zwar nicht sprachlich, ne, kriegt ihn mal in den Griff oder lispel nicht so viel, sondern der einfach sagt so, und der nicht weil ich Angestellter von einem Küchenchef bin, dessen Handschrift ich lernen muss. Das ist das, was dich ja so ein bisschen rausgetrieben hat, dass du sagst, die Klammern sind mir zu eng, nicht das Kochen, deshalb, das ist aber nur, kreative Personen brauchen irgendwann mal den Raum für sich selber zu entfalten. Und wenn du von vornherein nur mit dem Lineal arbeitest, irgendwann willst du nur Farbe auf die Leinwand spritzen, um zu gucken, was passiert denn erstmal? Ich habe ja noch gar nicht diese Ahnung, also das ist ganz spannend. Aber ich finde das toll, dass du mitgemacht hast. Ich finde das auch ganz toll von Tim Raue, dass er dieses Projekt gemacht hat, weil er, und wir haben uns privat ein paar Mal drüber unterhalten, nicht den Ehrgeiz hatte, einen Tim Raue zu machen, sondern dass er gesagt hat, ich weiß, womit ich gekämpft habe, ich weiß welche Schwierigkeiten ich hatte, ich weiß, welches Unverständnis ich hatte, und all das möchte ich gerne den Leuten weitergeben, und wenn wir da was erreichen mit, dass er dann sehr stolz ins Bett gegangen wäre oder ist, ne, also beides, er ist da sehr zufrieden mit, finde ich gut. Ich finde es halt nur einfach anstrengend für jemanden, der es dann hat, dass dann auf einmal immer der Trainer genannt wird.
Mhm. Ja, ich kann es nachvollziehen. Trotz alledem, ich bin da über eine Sache gestolpert.
Schon die zweite, oder?
Ja, über diese Sache, es darf keine Fehler geben. Habe ich das richtig rezitiert? Und wenn ja, was steckt genau dahinter?
Ich habe mich danach korrigiert und habe, glaube ich, gesagt, es sollten keine Fehler passieren. Mhm. Ja, also ich meine, das ist...
in der Küche.
Wir fokussieren ja nicht, Fehler zu machen, sondern wir versuchen natürlich, dass möglichst keine Fehler passieren, aber... die passieren halt nun mal.
Geht's in deinen Küchen unterschiedlich zu, was diese Messlatte angeht, also Brasserie und Sterneküche?
Nein, also eigentlich nicht, weil es in der Brasserie werden halt andere Gerichte gekocht, es wird anders angerichtet, aber genau, also auch dort muss ja geschaut werden, dass sie genau so auf den Teller kommen, geschmacklich wie optisch, wie wir das festgelegt haben. Und das ist halt im B-Broad vielleicht noch mal ein bisschen dezidierter, aber der Anspruch ist derselbe in beiden Läden.
Würdest du sagen, dass ihr besser kocht im B-Broad?
Nö.
Gut. Weil das ist genau meine Definition dessen, ne? Also man kocht nicht besser, man kocht, du anders. Hast es gerade gesagt, dezidierter oft. Ja. Also nuancenreicher, aber eben auch für den normalen, geschulten Gaumen nicht wahrnehmbarer. Also das ich glaube...
Ja, das vielleicht schon. Also es ist halt, ich sag mal, das eine ist größer, selbsterklärender, die Gerichte, die sind anders präsentiert, die sind zum Scheren.
Wiener Schnitzel mit Zitrone, Kapern und Sardellen, findest du selbsterklärend? Ich finde es eine der wildesten Kombinationen, die ich erstmal optisch auf dem, ich weiß nicht, wie er es serviert.
Wir servieren es nicht mit Kapern und Sardellen, sondern einfach nur mit Zitrone.
Also
und
falsch.
Ja, kann man, weiß ich nicht. Ja. Spaß. Ich brauche da keine Kaper und keine Sardelle dazu. Ich möchte da einfach nur ein bisschen Frische dabei haben. Ja. Und im B-Broad hat alles noch ein bisschen feiner gearbeitet, halt da nochmal ein Knusper dazu und so. Und
feiner gearbeitet als eine Wiener Schnitzelpanade. Also ich provoziere das jetzt ganz bewusst, einfach nur um dieses Bild zu machen, dass das gar nicht so weit entfernt ist. Also dass wir, also eben halt dezidiert, und deshalb, mir ist immer ganz wichtig, dass wir nicht sagen besser, sondern es ist definitiv anders, es ist exakter, genauer, trotzdem nicht unbedingt, weil wenn du jetzt mal Wiener Schnitzel geschmacklich beschreib oder versuch mal einen Wiener Schnitzel Geschmack mit Zitrone zu beschreiben.
Das ist ja wie Schule hier.
Nein, aber nur, und jetzt nimm die Wasabi.
Ja gut, ich sag mal.
Jetzt nimm mal die Wasabi-Garnele von Raue ohne Wasabi.
Das Erste, was du schmeckst, ist die Panade, ist Butter, Salz und die Zitrone.
Fettgebackene Zitrone.
Genau. Ja.
Und jetzt nimm mal die Wasabi-Garnele von Tim Raue.
Ja.
Ja, nimm mal das Wasabi weg, weil das ist ein Aroma, was oben drauf war. Aber vom Konzept ist es das Gleiche.
Ja.
Du hast was Indifferenziertes, Fettgebackenes mit einem hohen Säuregrad als Säure. Und das finde ich ja das Spannende dahinter. Jetzt ist die Kaisergranate natürlich, ich sag mal, kostspieliger im Einkauf, weil einfach auch schwieriger zu bekommen. Dadurch hat es schon mal eine andere Wertigkeit. jetzt kommt die Kreativität da oben drauf, die Wasabi-Garnier, das ist schon die Art und Weise, wie frittiert wird, was der grüne Platte Klebreis, glaube ich, macht da drum auch, ja. Ich bin mir nicht sicher. Das sind dann auf einmal Sachen und dann, aber am Ende des Tages ist Wiener Schnitzel mit Zitrone.
Aber ich sag mal, ein Wiener Schnitzel mit Zitrone, ja. Wenn du den Bissen nimmst,
ja.
Ist schneller im Gehirn verarbeitet, als jetzt zum Beispiel ein Tartlet von unserer vegetarischen Leber auf Pilzbasis mit fermentiertem Knoblauch, ein bisschen Quitte, eingelegten Zwiebeln,
da ist wieder die Quitte.
Zwiebelcrunch. Da passiert ja viel mehr. Da ist ja, es sind ja viel mehr Dinge, die im Kopf erstmal.
Jetzt ist nur die Frage, ankommen. Ist das Leberwurstbrot schneller verarbeitet als euer Tartlet?
Ja.
Sicher?
Sicher.
Sicher?
Sicher.
Ohne Wissen?
Sicher.
Würde ich widersprechen. Ich habe die schwarze Box in meinem Leben und diese Box, die nervt mich richtig. Und es ist immer die Herausforderung, Dinge herauszufinden.
Kitchen Impossible meinst du.
Und ich glaube, ich weiß bis heute nicht, was es war, ne? Aber ich habe in New York gekocht und musste ein Gericht nachkochen. Und ich glaube, man wollte mir einen Gefallen tun. Ich benutze keine Stopfleber.
Ja.
Und ich glaube, ich musste ein Gericht mit Stopfleber nachkochen, haben aber die Stopfleber nicht im Gericht gehabt.
Okay.
So, ich bin bis heute nicht sicher, ich weiß nicht, wie es geht. Am Ende des Tages hat es für mich wie Leberwurst geschmeckt. So, da habe ich auch nichts rausgeschmeckt, was differenzierter, was mir das Kochen besser hätte erklären können. Das war halt Leberwurst.
Ja, aber Leberwurst, ja. Leberwurst, also Frühstücksleberwurst.
Nein,
oder Stopfleber.
Aber die Welten waren eigentlich die gleiche. Ich habe nur nichts, hat sich mir angeboten, wie ich es anders hätte interpretieren können. Und ich glaube, ich habe sogar Leber benutzt. Nur keine Stopfleber. Ich weiß es auch schon nicht mehr. Ich vergesse das alles immer so
schnell. Aber als ich das gefragt habe, mit den beiden unterschiedlichen Küchen, wollte ich eigentlich auch was ganz anderes reden. Also ich wollte auf die Erwartungshaltung vielleicht, so wie, also ob es eigentlich um die Erwartungshaltung der Gäste geht, wenn sie in deinen Restaurants sind.
Schwieriges Thema. Also habe ich wahnsinnig unterschätzt davor, dass die Erwartung im Edda, in der Brasserie, so wahnsinnig hoch ist, dass die Leute gehen manchmal davon aus, glaube ich, dass dort Sterneküche serviert wird. Also erstens, wir haben zwei verschiedene Küchen und wir haben ein komplett anderes Preisgefüge und dementsprechend ist das natürlich auch eine andere Art von Essen als jetzt im Bibraut und sind halt einfach wirklich die kleinste Fehler werden dir nicht verziehen, gerade auch natürlich dann mit der medialen Präsenz und du hast das Schnitzel gemacht im Fernsehen und das kommt da perfekt raus und es wird schon sehr kritisch beäugt. Also mal ist es zu viel Luft. Ja, ich weiß, es sollte so sein, aber ich mag es halt lieber, wenn die Panade am Fleisch lebt. Sag ich, ja, ist halt bei uns so. Und das Fleisch kann mal zäher sein, mal nicht so zäh. Also
ist das positive Kritik oder ist das so... Also schmale Oberlippe.
Also gerade die ersten Monate war es eher Letzteres. Ja, war schon
weil
wirklich,
die Gäste wodurch auf dich aufmerksam geworden sind?
Das ist auf einmal ein bisschen Stern.
Wir haben im Dezember eröffnet, die ersten Monate durch Speedbroad. Ja, wir sind in Ulm, man das mitbekommen.
Also Speedbroad hatte eine Anerkennung, eine Wahrnehmung.
Genau.
Und dann haben wir gedacht, das ist der Zweitladen von, lass mal hingehen und dann dafür. Also das Speedbroad hat sozusagen den Standard vorgegeben.
Genau.
Das ist natürlich schwer.
Ja.
schwer. Aber jetzt muss ich mal gerade eins fragen.
Ja.
Das macht mich, ich merke gerade, wie ich so ein bisschen Frust kriege. Nee. Was sind denn das für Leute, die in ein Restaurant kommen und sagen, sie hätten ein Gericht, was halt so gekocht wird, wie es auf der Karte steht und wie es das Restaurant für richtig hält. Sie hätten das Gericht aber lieber mit der Panade weniger luftig. Das ist eine bodenlose Frechheit. Du kannst doch nicht dich über etwas beschweren, was du bestellst, was das ist doch die Handschrift des Restaurants.
Ja, das ist auch jetzt das sind dann tatsächlich auch nicht die Sachen, die mich jetzt stark belasten. Ja,
das würde mich aber fuchsig machen.
Da kann man ja mal drüber schmunzeln, aber es sind natürlich manchmal schon Dinge gewesen, wenn das Schnitzel dann halt nicht so perfekt wie im Fernsehen, also kommen wir nochmal zu deiner Frage, als dann eben Star Kitchen ausgestrahlt wurde oder dann auch eben Raue ist, in beiden ist das Schnitzel zu sehen oder auch die Maultasche, dann muss es halt immer auch wirklich perfekt so an den Tisch kommen. Deswegen wieder zum Thema, es dürfen keine Fehler passieren oder es sollten keine Fehler passieren, weil halt wirklich die Gäste da schon sehr kritisch auch sind.
Und mir ist es andersrum. Bei mir kommen die Gäste in meinen Laden und sagen, oh, der kann ja kochen.
Sieht ja viel besser, sieht ja viel besser aus als gedacht.
Als der Schnodder, den er naja.
Darf man sich eigentlich bei Sterneküche beschweren über Essen?
Was heißt
denn beschweren? Das?
Dass jemand sagt, das ist aber so nicht richtig oder das schmeckt mir aber so nicht. Weil das habe ich noch nie mitgekriegt, dass irgendjemand...
Es schmeckt also, mir nicht, darf man sagen.
Ja. Überhaupt Kritik in Sterne-Restaurants noch nie so live miterlebt. Und in Restaurants kriegt man das ja immer mal wieder mit, dass
ich ein Gast allerersten Podcast und eine Diskussion mit Julien Walter, Trois Étoiles,
kann gut
wo
sein.
Ich gesagt habe, dass ich seine Kritiken sehr schätze. Aber bis zu dem Punkt, wo er sagt, was die Köche besser machen sollten. Das ist nicht seine Entscheidung. Das ist die Entscheidung des Koches, was er macht. Also soll heißen, natürlich darf er sagen, hey, mir fehlte Säure, mir fehlte Süß, mir.
Ja.
Ganz subjektiv. Mhm. Geschmack ist immer subjektiv. Egal, in welche Klammer du das reintust. Ob es der Giet ist, ob es die anderen Hagepies sind, ob es der
Warta
oder die Busche oder na hier Schlemmer. Es ist subjektiv.
Schlemmeratlas.
Du kannst keine neutralen, objektiven Bewertungen herstellen. Es gibt es nicht in der Kulinarik. Du schaffst einen Rahmen, innerhalb dieses Rahmens schaffst du ein Wertungssystem oder schaffst ein Beurteilungssystem. Bei Julien war es ja so, der hat so schön geschrieben über seine Essenserlebnisse. Dann hat er eine ganz kurze Phase, wo er dann auch den Köchen, weil er glaubte, dass er dann jetzt auch wirklich richtig Ahnung hat, dass er den Köchen noch gesagt hat, was besser wäre, weil er Dinge miteinander verglichen hat, was du nicht kannst. Ein Koch ist der Absender dieser Gerichte, der hat sich Gedanken gemacht, der hat es abgeschmeckt, aber er kann natürlich sagen, das Essen war zu kalt. Oder es war aufgematscht oder es waren handwerkliche.
Wenn es offensichtliche Fehler sind.
Aber nicht als negatives Momentum, das war jetzt aber nichts. Entschuldigung, da habe ich mir mehr erwartet, sondern um Hinweis für den Gastronomen oder den Koch ist eventuell zu verbessern, weil vielleicht hat es nicht mitgekriegt oder vielleicht sind Dinge passiert. Das andere sind ja so Sichtweisen. Sie hat schmatzigen Kartoffelsalat gesagt hier bei den Maultaschen, ne? Oder dann Schwäbischen wahrscheinlich so, boah, kriege ich eigentlich Gänsehaut. Ich bin Mayo.
Oder Mayo ran.
Ich bin Mayo. So, aber deshalb ist doch ihrer nicht falsch oder meiner nicht falsch. Es sind regionale spezifische Hintergründe und dadurch habe ich auch Vorlieben kreiert in meiner Geschmackspalette. Ich hatte mal beim Hänsler habe ich mal gekocht, irgendwie hier so ein Wettkochen da, irgendwie, wie heißt das, Grill in Hänsler. Und dann hatte ich Kaiserschmarrn sollten wir machen. Sag mal, gefühlt eine Woche vor habe ich Kaiserschmarrn schön Schnee aufgeschlagen, irgendwie so das Ganze luftig gemacht.
Hast du trainiert?
Nee, bis dato. Das habe ich mal so gelernt und dann habe ich das gemacht. Und dann waren wir bei den Winkler-Brüdern in Österreich unterwegs. Und dann habe ich das so gemacht und dann bin ich vernichtet worden in der Kritik. Ich habe, glaube ich, in der Punkteliste irgendwie so 1,5 Punkte oder so bekommen von 10. Ne?
Also weil die wahrscheinlich gar nichts aufschlagen, oder?
Die schlagen nämlich gar nichts auf und haben mir das erklärt, warum nicht. So, dann mache ich also genau dieses, was ich gelernt habe. So ich bin auf eine Skala von 10 mental hoch und habe den Kaiserschmarrn genauso gemacht. Jetzt sitzt aber Christian Rachter in der Jury, kennt den genauso wie ich. Und dann kriege ich für den gegenteiligen Kaiserschmarrn auch nur 2 Punkte, weil er gesagt hat, ist alles, aber es ist kein Kaiserschmarrn. Wo ich sage, jetzt langsam weiß ich auch nicht mehr, wer hier von uns der Koch ist. Also in beiden Fällen. Ist am des Tages gibt es keine Gesetze. Es gibt Vorlieben, es gibt Dinge, es gibt regionale. Also es macht wahrscheinlich Sinn, wenn du in Richtung Ulm gehst, den Kartoffelsalat nicht mit Eiern, Essig, Gurke und Mayo zu servieren, sondern geh der Kritik von vornherein aus dem Weg und weißt du so, und tu nicht so, als ob es richtig ist. Deshalb, aber ich glaube, das Anspruchsdenken ist ganz schwer zu sagen, wenn ich, das ist aber auch die größte Erziehungsarbeit und auch der größte Aufwand innerhalb der Gastronomie, Leuten zu erklären, warum ein Essen bei Sven Elverfeld ein anderes Essen ist als im Edda. Mhm. Und welche Parameter können Sie da heranziehen? Schmecken muss beides.
Ja.
Das muss definitiv sein. Aber du kannst natürlich ein aufeinander abgestimmtes 14-gängiges Tasting-Menü nicht auf einen Teller bringen, wo du teilweise auch eher per Gewicht denken musst.
Ja,
ne?
Genau.
Du hast gerade von der Quitte gesprochen, ne?
Ich sehe
das auch hier in deinem aktuellen Menü unter der Rubrik Snacks kommt auch die Quitte vor. Du hast eben drüber gesprochen. Wir haben ein paar Mal hier drüber gesprochen mit Thees Ullmann. Mhm. Da geht es um die Quittenmarmelade, glaube ich.
Quittenmarmelade.
Will ich mir das gerade nur ein, wenn ich das Podcast oder ist Quitte irgendwie im Kommen? Weil du hast doch erzählt, es ist eine schwierige Frucht.
Ja, sie ist mühselig zu entsaften. Sie ist halt eine hölzerne Kräfte. Also sie ist verhältnismäßig für ein Obst einfach roh nicht genießbar. Also da musst du schon dünn aufgeschnitten, kannst du es so als kleinen Snack haben. Aber da ist schon viele Gerbstoffe drin. Also ein sperriges Ding. Zeig nicht gleich, dass es hübsch ist. Wenn du es aber erstmal entsaftest und so ein bisschen einköchelst und so ein bisschen Süße und das, dann hat es halt eine, es ist wie, für mich so ein bisschen wie so ein Urapfel eigentlich. Mhm. Es hat Apfel Ebenen, ist aber viel, viel schichtiger in dem, was da eigentlich so passiert. Und die Süße ist auch besser steuerbar, weil eben halt nicht so eine Dominanz. Und aber schön, das ist elegant. Die Quitte ist wahnsinnig elegant in meinen Augen.
Wie kamst du auf die Quitte?
Ich liebe die Quitte. Die Quitte erinnert mich immer an meine Oma, weil es dort immer Quittengelee gab. Guck. Und wir bekommen tatsächlich zur Herbstzeit von allen Seiten Quitten angeboten, geschenkt zum Teil, aus den Gärten. Und ja, ich weiß nicht, ich finde, die Quitte ist halt einfach jetzt gerade so zu so einer
herbstlichen Zeit,
Leber-ähnlichen Creme, passt halt einfach super. Also ja, könnte auch ein Apfel sein, aber die Quitte ist halt nochmal so ein bisschen, weiß ich nicht, hat weniger Säure, ist einfach ein bisschen tiefgründiger. Mhm.
Finde ich auch. Also die Quitte ist ein bisschen wie die Artischocke. Das ist halt so, also wer Ahnung hat, weiß, wie viel Mühe dahinter steckt, aus diesem drecksigen Geschmack rauszuholen. Ne? Also dieses,
das ist schon richtig Arbeit,
die Artischocke.
Beides. So die kleinen Mini-Artischocken, dann packe ich nur auf die Karte, wenn ich weiß, dass ich nicht irgendwie so ein Platz machen muss. Ist so, habe ich keinen Bock drauf. Nerv mich einfach.
Aber die Artischocke machst du doch eigentlich nur...
Nein, das ist doch die große. Ich meine die kleinen. Wenn du da den kleinen Stiel noch... Du kannst sie einfach nur abschneiden, dann schmeißt du aber die Hälfte weg.
Ja, okay,
wenn du aber anfängst, den kleinen Wichsstiel dann noch irgendwie noch wegzupulen und wegzuschälen und dann Form schön auf den Teller zu bringen.
Okay.
Das ist nichts für mich, nicht für meine Wurstfinger gemacht. Okay, deshalb, das ist, sobald ich Artischocke... Also es gibt Sachen, die ich sofort bestelle. Gnocchi, wenn sie wirklich hausgemacht sind, frage ich immer wieder, bitte keine Convenience, wenn selbstgemachte Gnocchi, liebe ich. Weiß nicht warum, das ist auch, da mag ich auch alle Varianten, ne?
Hat Marlina irgendeine Idee zu?
So, ich bin...
Das kann ich, also... Wenn sie da habe ich wahrscheinlich...
Du darfst ruhig reinreden, wirklich, tu ihm gleich.
Ja, also, aber
ich habe
witzig... Jetzt lass mich doch mal ausreden.
Der war gut.
Ich habe witzigerweise letzte Woche die besten Gnocchi meines Lebens gegessen.
Toll, wo?
Im Atelier Müssner beim Norbert Hinterkofler. Sein Signature, die rote Beete-Gnocchi. Mhm. Absoluter Wahnsinn.
Basis ist was?
Ich hoffe mal Kartoffel.
Ja, die kann ja auch mehr sein.
Ich weiß es gar nicht. Die waren tatsächlich eher wie so Mochi. Also war sehr... Ja. War nicht so kartoffelig und mürbel, sondern sehr chewy.
Aber das ist ja keine klassische Gnocchi.
Hey.
In diesem wenigen...
Gnocchi di patate ist der Kartoffel. Alle Gnocchi bedeutet nur kleiner Klos. Also es gibt unterschiedliche Gnocchi. Okay. Es gibt eine legendäre, ich weiß nicht mehr, wie der Koch heißt, 3 Sterne. Frankreich, ein bisschen crazy. So Auberginen-Gnocchi.
Keine Ahnung.
Die bestehen eigentlich nur aus Geröst, also gebackener Aubergine. Und dann wird da konsistent, ich meine mit Mehl sogar nur Konsistenz reingemacht, also auf Mehlbasis. Okay. Also eher wie Spätzle schon fast.
Mhm. Okay, aber für sie war es Gnocchi des Lebens.
Aber die waren toll.
Ja, die waren richtig geil. Die waren gefüllt mit Meerrettich. Hm. Und dann so wirklich von außen noch glasiert mit so einem Rote-Bete-Saft, mit so einem reduzierten. Die waren echt Bombe. Aber sonst, ich war natürlich auch nicht längere Zeit in Italien oder so, dass ich mal wirklich viel authentische, gute Gnocchi probieren hätte können, habe ich Gnocchi abgespeichert als teigig, mehlig, füllend und
ich kenne noch viele, die in meinem Umfeld keine Gnocchi, also ich kann mir da auch einen Wolf abkochen.
Nicht mögen oder was?
Hassen.
Das gibt's doch nicht. Hassen. Wie kann man denn Gnocchis hassen?
Ja, das ist das Mundgefühl, was sie sagt, teigig, mehlig, schmierig, irgendwie
aber angebratene Gnocchis.
Okay, angebraten,
du meinst aber, jetzt schmeiße ich euch beide gleich raus. Ja,
wieso?
Was soll das?
Das ist überhaupt nicht Gnocchi authentisch. Aber so
ist doch egal. Es muss doch schmecken.
Nein, schmelzen muss es.
Also ich war hier,
wenn du Gnocchi anbraten kannst, sind die schon falsch viel zu hart. Was ist denn los mit euch?
Nee.
Also sagen wir mal so, eine Pasta würde ich immer bevorzugen. Also eine, nicht Gnocchi, sondern eine italienische Pasta.
Ah, ja. Ich finde Gnocchis.
Aber du bist noch jung, du kannst noch so viel lernen, weißt du?
Du musst erstmal noch die ganzen Länder bereisen und schmecken, ja?
Nein, aber wie gesagt, das sind so Produkte, die man halt gerne bestellt, also Quitte bestellt man, weil es gibt dem einfach auch ein bisschen, es ist eine behutsame Kreativität, weil geschmacklich bist du, glaube ich, im vertrauten Rahmen des Apfels unterwegs, trotzdem ist es, eine Quitte können nicht viele verarbeiten, die meisten Leute werden nicht wissen, was sie aus einer, als Nicht-Köche oder Leute, die nicht kulinarisch sind, die sehen die Quitte, beißen da rein, denken, das ist aber trocken, furzig und schmeißen es weg. Weil es ist einfach ein sperriges Mistding.
Ja. Lass uns mal über den Geschmack reden oder beim Geschmack bleiben. Es geht um die Zwiebel und um den Sellerie. Ich sage
nur ganz kurz, liebe Grüße an Herrn Ullmann. Ne?
Ja, warum? Soll er sich melden?
Naja, aber es ist Quittensaison.
Achso, hast nichts bekommen?
Noch ist mein Schreibtisch leer.
Machst dir Sorgen?
Nee.
Das ist dann aber durch.
Ich fordere das jetzt mal auf unauffällige Art und Weise ein.
Sellerie und Zwiebeln. Wir haben im Vorgang gehört, dass Tim Team Zwiebel ist.
Ja, Sellerie war natürlich dummes Gemüse.
Ja?
Nein.
Oh, und du bist aber Team beides. Was ist die Faszination Sellerie? Und was? Ich kenne Staudensellerie. Dann hörst du auf. Was gibt's denn noch für Sellerie?
Ja, Knollensellerie.
Ja? Was noch?
Das war's.
Okay. Das ist ja auch nicht die.
Es gibt verschiedene.
Ja, ich weiß. Jetzt wäre jetzt die nächste Frage. Was macht man denn Facetten und Vielfältiges aus zwei unterschiedlichen zur Verfügung stehenden Selleriearten?
Sag nicht Salz gebacken.
Nee, habe ich tatsächlich auch, habe ich schon mal gemacht, aber finde ich irgendwie.
Ist auch lecker. Ist gut, aber ja, es ist so.
Ist okay, aber.
So, das Ende der Kreativität.
Ich dörre den ganz gerne. Also ich. Knollensellerie. Knollensellerie geschält, geschnitten in Rechtecke, geschmort in Butter und dann im Holdomat gedörrt. Und der Ursprung kam daher, dass ich einfach was Vegetarisches gesucht habe, womit ich eine Konsistenz erzeugen kann, die vielleicht ein bisschen an einen Fisch erinnert, ja. Dass ich. Ja, halt einfach im vegetarischen Bereich auch mal sowas in Richtung Vorspeise mit Fisch, Ceviche, wie auch immer, kreieren kann. So, dann habe ich die Konsistenz und kann mir dann andere Geschmäcker dazugeben. Diesen Sellerie haben wir auch mal zu lange drin gehabt. Und ich bin in den Laden gekommen in der Früh und es hat noch nie so geil gerochen. Der ist dann einfach, ja, ich sag mal, langsam karamellisiert, so ein bisschen wie vielleicht bei dem fermentierten Knoblauch. Das ist relativ dunkel und entwickelt ein Aroma. Du würdest es lieben, allein wenn du das riechst. Und da machen wir, also
man merkt an meiner, wie ich schimmungsmäßig abbaue.
Ich dachte erst, wir müssen es wegschmeißen. Ich dachte, ah, komm, nee, das riecht so gut. Wir probieren das mal irgendwie zu rehydrieren, Püree draus zu machen und so. Und das ist einfach, das ist ein Knaller geworden.
Ja, aber das ist doch geil, dass aus einem vermeintlichen Unfall, was entsteht, oft, was ja dann könnte ein Signature werden, den nur, das hast du ja erfunden vielleicht, oder?
Mag sein, ja.
Ja. Das ist doch geil.
Ja, das sind ja oft solche Geschmacks, also Neuentwicklungen entstehen oft durch Fehler, ne? Also weil ein Koch dumm, also nicht dumm, aber unaufmerksam war oder was ausprobiert hat oder irgendwie welche Dinge. Und manchmal sind es ganz ungewöhnlich. Wie gesagt, diese karamellisierte Variante kenne ich nicht. Ich bin jetzt kein ganz großer Freund von Sellerie per se. Ich weiß, dass es kann manchmal in einigen Essenzen eine gewisse Bedeutung hat, gehört ja auch zu der Dreiheiligkeit, Dreifaltigkeit eines Röstansatzes oder Suppengemüse, ne, egal ob jetzt Staude oder Knolle, das ist eine Typfrage. Ich war so ein bisschen ermüdend. Aber das ist eine Charakterfrage und da bringe ich halt nichts mit. Ist so dieses, ich wollte was wie Fisch machen aus Gemüse, wo ich sage, warum? Da bin ich einfach ein alter Mann inzwischen, der sagt, warum will ich aus einer Tomate was machen, was sich anfühlt wie eine Banane? Das macht für mich keinen Sinn. Dann, wenn ich eine Banane haben will, nehme ich eine Banane. Ja. Wenn ich einen Fisch haben will, ich einen Fisch. Und tough shit für die Leute, die keinen Fisch essen, esst Gemüse. Da ist so eine tolle Bandbreite, weil das, was du machst, schmeckt ja trotzdem noch nach Sellerie und nicht nach Fisch.
Ja, natürlich, natürlich.
Also warum mache ich mir die Arbeit? Da bin ich Pragmatiker, ein Hund, fauler Kerl.
Aber es kann ja trotzdem ein super geiles Gericht dann sein. Ja,
ja, das ja.
Nehmen wir mal zum Beispiel ein Sellerie-Ceviche. Wenn du jetzt diese tolle, wachsige Konsistenz hast, bisschen Chili dabei hast, bisschen Zwiebel, Koriander und Limette, dann kann es ja ein total geiles Gericht sein, wenn du mal das ablegst, um zu sagen, okay, wir haben quasi nur was imitiert in vegetarisch, sondern an sich betrachtest,
das
geil sein.
Das glaube ich 100%. Nur das Imitieren. Ja. Das manchmal so ein Aspekt.
Ja, das nervt
ist,
mich ja selber auch.
Wo ich dann sage, warum Sellerie ist toll. Also für mich ist es kein Gemüse, was ich so gerne mag.
Aber du musst das nicht Ceviche nennen.
Nee, doch, weil das da bin ich ein Fan von, weil du willst ja eine Geschmacksaromenwelt verstehen. Und wenn ich sage Ceviche, alles klar, da kommt eine harte Säure auf mich zu, da kommt ein bisschen Frische, da kommt ein bisschen die Schärfe in das Ganze rein. Und dann verstehe ich auch schon, in welcher Welt sich das bewegt, vorausgesetzt ich weiß, was ein Ceviche ist. Und ich finde auch Sellerie toll als Gemüse, also auch, dass man in diese Richtung denkt, also einfach ein bisschen offener ist als so. Und bei mir ist es, glaube ich, ausschließlich eben diese Imitation, das von, dass man sagt, oh, dann habe ich aber, also für mich das Dümmste in der Kulinarik, wenn man sagt, das schmeckt aber nicht nach Fisch, also den Fisch mag ich, weil der schmeckt nicht so nach Fisch.
Ja, ja.
Dann schmeckt aber sehr fischig. Gibt's ja auch.
Das ist ja was anderes, weil dann ist halt das auf den Faden. Aber zu sagen, wenn ich esse was aber nicht so schmecken soll, dann lass es doch einfach. Es ist total okay. Oder Bitterstoffe, dass wir alle oder in vielen Lebensmitteln heutzutage die Bitterstoffe so weggezüchtet sind. Weil der Mensch das nicht mehr so gerne mag. Und ich denke, ja, aber das Ding ist bitter und deshalb will ich diese, also wenn ich irgendwann mal ein Radicchio habe oder so, denn keine Bitterstoffe mehr, schade drum. Ich weiß, die Masse wird ihn dann lieben.
Ja.
Aber ja, es ist dann eigentlich nur ein Kopfsalat oder ein Eisbergsalat, weißt du?
Ja. So.
Ich habe eine Frage. Habt ihr von so einem Zeug gehört? Ich habe das irgendwie, wie heißt das Zeug im Telefon? Internet.
Ja.
Wie heißt das, wo ich immer bin?
Google.
Nee, das andere.
Instagram,
danke. Da werden einem ja so Sachen. Hä? Was?
Ist dir das wirklich gerade nicht eingefallen? Nee.
Aber da gibt's doch so, ich weiß ja, das habe ich inzwischen jetzt rausgekriegt. Mhm. Wo ist mein Telefon? Ach da. Komm mal.
Jetzt bin ich gespannt.
Dann gehe ich ja hier auf Instagram, weiß ich. Ne? Manchmal muss ich das auch suchen. So, dann gehe ich irgendwie hier oben. So, diese Seite, wie heißt die?
Das ist die für dich Seite. Also das sind, was der die Algorithmus festlegt, was du dir am meisten anguckst, wird.
Ja, ich dachte, das sind die Sachen, denen ich folge.
Nee.
Ah, nein.
Nein, das sind, sogenannte Serviervorschläge. Links.
Das?
Ganz links?
Das?
Genau.
Dann da habe ich das gesehen. Oh, hier ist der Tobi Beetz gerade bei mir. Tasche Jäger, eine Freundin. Der Alexander, ich bin scheinbar sehr kochorientiert.
Alexander Herrmann.
Hier ist Head and Shoulders, das ist aber Werbung, glaube ich.
Ja, das.
Dann habe ich denn da? Rund.
Das passt ja gar nicht, dass da was Sportliches ist bei dir.
Dann habe ich hier Karottenpüree mal wieder zum tausendsten Mal. Und das ist immer, das ist übrigens das Ding, ne, was ich am meisten hasse. Ich habe nachher eine Kritik an dir. Vorsichtig, bitte nicht falsch verstehen, weil.
Ja, guck mich nicht an.
So. Aber das ist dann hier so, okay, diese typischen Dinger.
Und Tim, da habe ich neulich. Podcast, die Leute sehen nichts, die hören nur.
Ach so, auf diesem Dings da, wie das heißt? Wie heißt
Instagram?
Das? Ja, aber auf meiner.
In deinem Feed.
Feed, danke. Da habe ich was gesehen. Es gibt eine Beerenfrucht oder eine Art von Frucht oder eine Art von Gewürz, das du essen kannst, das dann die Rezeptoren für sauer also wegmacht.
Ah ja.
Das heißt, alles, was du isst, du nimmst nur noch die süßen Noten wahr.
Ah.
Schon mal von gehört?
Nee.
Gar nicht.
Nee.
Schade. Ich weiß nicht, wie man dann Sachen, kannst du mir mal erklären später mal, wie man so Sachen speichert? Weil das fand ich so spannend. Das scheint was Natürliches zu sein. Wahrscheinlich mal wieder aus irgendeinem.
Das ist ein Gemüse oder was?
Nee, so ein kleines rotes Ding war. Ich konnte es nicht richtig erkennen. Ist ja nur auf dem Handy, ist klein und meine Augen sind schwach. Das isst du wohl? Und so ähnlich wie Sichuan-Pfeffer macht ja auch die Zunge taub, macht die Zunge überhaupt nichts, nur dass du keine Säure mehr wahrnehmen kannst.
Okay, das ist krass.
Weil das würde ich ja genial finden.
Du magst keine Säure?
Doch, ich liebe Säure, aber dann brauchst du weniger Zucker, um Sachen wahrnehmbar zu haben. Verstehst du mal? So, dann brauchst du halt weniger Süßen und kannst einfach ganz, ganz gemütlich.
Aber das heißt,
weil jedes Lebensmittel bringt ja eine Süße mit sich. Und die Leute lieben ja süß und wir essen ja viel zu viel Zucker oder benutzen auch viel zu viel Zucker in bestimmten. Und wenn man das da reinpacken würde, finde ich spannend.
Hm. Nicht?
Doch.
Bin ich wahr.
Total. Ja, es ist halt dann jedes Mega Mal spannend. So eine Beere davor essen.
Ja, das ist wie so ein.
Wie so wie wenn du so eine Tablette vom Alkohol nimmst, weil du ein Histaminproblem hast.
Ja, oder hier, wie heißt das andere?
Asthma.
Ja, danke.
Ja. Hier, ich habe eine Frage zum
Sektor. Kann man eine Tablette gegen Gluten nehmen? Nee, ne?
Leider
Laktose,
nein.
Ja.
Nee. Ich habe ein bisschen Probleme mit Gluten, deswegen ist es richtig ätzend.
Hast du mal geguckt, was?
Nee, ich habe jetzt dann den nächsten Termin, weil es wurde relativ früh bei mir festgestellt, aber halt nur eine Intoleranz.
Ich habe mal gehört, dass wenn du den Teig, ich rede jetzt mal überwiegend von Teigen, mehr Reifezeit gewährst, dass dann die Leute, die einfach nur eine leichte Problematik haben, sehr oft damit ganz gut klarkommen.
Ich habe 15 Jahre lang nicht drauf geachtet und einfach gegessen, auf was ich Bock hatte, und das war ein bisschen vielleicht der Fehler. Okay. Dass alles
verschlimmert sich denn das?
Beleidigt ist, und deswegen muss ich zur Zeit ziemlich drauf achten. Okay. Ja, es ist halt einfach, ist sehr unangenehm.
Ich habe eine Frage zum Staudensellerie.
Ja, stell sie kurz, weil ich würde ganz gerne einmal die Tischreserve machen.
Aber ach so. Mach ich. Ja. Das Ende vom Staudensellerie oder der Anfang, weiß ich nicht, das Weiße, das kommt bei mir immer weg.
Du bist beim Knollensellerie.
Nee. Du meinst halt unten den,
genau,
den Strunk.
Ja. Gibt's irgendwas, wofür man den gut benutzen kann?
Saft.
Pickeln, Saft, ja.
Saft? Ich mach doch keinen Saft.
Hä? In jedem scheiß Smoothie ist Sellerie drin.
Ja, ich mach kein Smoothie. Also, aber es schmeckt ja anders,
das
ne?
Das lang, gleich.
Jetzt muss ich jetzt nicht mal
lange. Ja, es schmeckt ja anders, ja, ne?
Aua. Also, man hat die zweite Tür hier.
Die ist schon immer da. Ja, ich sag mal so, liebe Gott straft Kleinsünden sofort. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Du meinst halt unten das, du hast deine Staude und genau, schneidest dir quasi unten so obligatorisch die Wurzel weg.
Genau. Komme ich mir übrigens immer sehr kochmäßig vor. Zack, weg.
Macht das so ein schönes Geräusch.
Ja, finde ich auch.
Ja. Musst du natürlich nicht wegschmeißen. Wir schmeißen allgemein viel zu viel weg von dem Gemüse. Stimmt. Es ist halt ein bisschen aufwendig, oder ist es auch nicht, nein, man muss halt einfach das gut waschen, weil da hängt ja auch meistens dann der Dreck dran.
Stimmt.
Und du kannst es wunderbar einlegen, kannst es pickeln. Das,
was ist pickeln?
Süß-sauer einlegen.
Ah ja.
Also schneidest es einfach klein, wenn es jetzt nicht super holzig ist. Ja, manchmal ist es ja dann auch wirklich
ich rede von Marktsellerie oder Supermarktsellerie. Ja, ne?
Kannst du nehmen, klein schneiden, dann den heißen Fond draufkippen. Und schmeckt hervorragend.
Ah, okay. Und die zweite Sache, die mir jedes Mal wieder auffällt bei Staudensellerie, zumindest wenn man sie im Supermarkt kauft, ist immer zu viel.
Das stimmt. Geht mir genauso.
Es ist immer zu viel Sellerie.
Aber Frühlingslauch tatsächlich auch.
Auch.
Bleiben stimmt. Immer irgendwelche Stangen übrig, ja, die dann irgendwann
auch
vertrocknen.
Da habe ich mir auch angewöhnt, großzügig abzuschneiden, damit ich gefühlt nicht nochmal wegwerfen muss. Ich finde, das ist echt blöd portioniert, weil das. Natürlich sind wir mittlerweile Gott sei Dank alle darauf konditioniert, so wenig wie möglich wegzuwerfen oder im weitesten Sinne Nose to Tail aufs Gemüse zu übertragen. Aber manchmal ist es, egal ob ein oder zwei Personen aushält, einfach zu viel. Weil ja, wie lange kann man Staudensellerie aufheben?
Der hält tatsächlich manchmal relativ lang. Wenn du ja, den noch ein bisschen feucht einschlägst, dann
okay,
hält der ganz gut.
Ja, das müsste man dann vielleicht
mal wissen. Ja, ich meine, was du natürlich immer machen kannst, ist eine Brühe ansetzen. Aber ob du die dann brauchst, ist halt die nächste Frage, ne?
Okay, aber genau, was würde ich denn, also ich bin jetzt kein ausgewiesener Sternekoch logischerweise, aber mich würde das ja zum Beispiel mal interessieren, dann daraus eine Brühe anzusetzen. Wofür würde ich diese Brühe denn dann daraufhin benutzen?
Zum Beispiel,
einem normalen Haushalt.
Wenn du zwei Tage später deine Kürbissuppe ansetzt und die normalerweise mit Wasser aufgießen würdest oder eben mit vielleicht ein bisschen Brühpulver, dann kannst du die nehmen.
Okay.
Hast du einfach schon mal ein aromatisiertes Wasser.
Okay, dann überbrücken wir die Zeit mit Tim. Dann erzähl mir doch bitte mal, wie ich die Brühe ansetze. Wie setze ich eine Staudensellerie-Brühe an?
Also wenn es jetzt wirklich nur Staudensellerie gibt,
Staudensellerie.
Dann ist das relativ kurz das Thema, weil dann schneidest du den Sellerie und gibst Wasser drauf, vielleicht noch ein Lorbeerblatt dazu.
Das ist
ein
es.
Ein bisschen Salz und lässt es langsam aufkochen und dann nur noch ein bisschen ziehen. Fertig.
Das ist ja einfach.
Ja.
Und der Knollensellerie, erzähl mal ein bisschen bitte was über den, also vor allem der Unterschied zum Staudensellerie. Weil das sieht ja schon so ein bisschen fast aus wie ein Kohl, ne? Wie so ein
Naja, Kohlrabi. Es ist rund, ja. Aber
boah, sieht das krass aus.
Der Staudensellerie unterscheidet sich natürlich in erster Linie vom Knollensellerie. Das ist das in der Farbe.
Magst du was trinken?
Das sitzt
übrigens
ja auf der Knolle drauf.
Ja.
Ja.
Magst du was trinken?
Ich bin gut mit dem Wasser.
Reines Wasser.
Danke.
Ja. Wir sind gerade beim.
Ich denke mal nicht, dass ihr.
Ja, immer noch.
Dass ihr alkoholfreies, glutenfreies Bier da habt.
Alkoholfreies haben wir. Die haben schon wieder neue Bier schon wieder? Die haben schon wieder neue Biersponsoren.
Ich bin nicht ganz glücklich gerade drüber.
Ich weiß nicht, ob
trinkst
das.
Trinkst gar keinen Alkohol?
Doch.
Ja, du bist ja das Weinmedien, das sie auch nichts merken kann.
Ja, leider.
Sehr sympathisch. Ja. Sehr sympathisch. Das ist meine ganz große Achillesferse. Und ich bin wahrscheinlich würde ich es mit größerem Interesse besser hinkriegen. Da liebe ich das, mit Tim Raue unterwegs zu sein, weil dem gibt's eine Karte in die Hand. Der kennt sich aus, der weiß, wie, wo was speckt zum Essen. Der kennt, ob das gut kalkuliert ist. Der weiß, ob das ein faires Angebot ist. Ich muss immer alles
machen. Der ist ein wandelndes Lexikon, was brutal, Wein angeht. Ne? Ich verstehe das nicht. Wir standen unten in dem Weinkeller und er konnte zu jedem Wein was erzählen.
Ja. Und er hat leider auch Ahnung und leider auch noch Haltung dazu.
Hat ja auch 4000 Kochbücher gelesen, der Mann.
Das war ich mal zu bezweifeln.
Hat er gesagt.
Ja, dafür ist er aber relativ eindimensional in seiner Geschmackswelt mit seinem süß-sauer Schaf.
Also komm, halt mal eine Ode auf die Zwiebel. Warum bist du so abgegangen bei der Zwiebel?
Weil ich das für mich eins der größten Brezelprodukte ist, wo ich bis heute nicht exakt weiß, wann ich wie, wo, welche Zwiebel einsetzen muss, weil sie oft in Kombination mit anderen Produkten ist. Ich weiß aber, dass eben es gibt sehr fruchtige Zwiebeln, die so gut wie gar keine Senföle, keine Schärfe haben, kein Bissig, nichts irgendwie, so kannst du essen wie ein Apfel. Da ist richtig Aromatik drin. Du hast diese Kombination bei den es sind oft bei mir mit Gerichten hat das was zu tun. Diese kleinen Frühlingslauchzwiebeln in Spanien, die im Bund von außen verbrannt werden, ein geiles Kohlaroma und innen drin entsteht eine einzigartige Süße, die lutscht raus wie früher dieses Groschen-Eis. Mhm. Ja, dann bretterst du so ein bisschen dieses Ding und dann hast du nur dieses richtig schön, ganz leicht schmierig, aber so, boah, das ist so süßlich und es hat so eine tolle Aromatik. Ich finde halt den Geruch von gebratenen Zwiebeln, Schmelzzwiebeln, Röstzwiebeln beim Hotdog.
Ja.
So, die rote Zwiebel, die rohe Zwiebel, was das, wenn du teilweise in irgendwelchen Imbissen isst, dann kriegst du eine Zwiebel und denkst, oh, ja, ganz schön viel Zwiebel drauf. Und dann isst du das und denkst, oh, können noch mehr sein. Das ist so, Zwiebeln blanchiert, nicht blanchiert, in Salaten, in Kartoffelsalaten so, oder Bratkartoffeln. Wann gibst du die Zwiebel, wie dunkel, wie hell, wie das? Du hast so viele Ebenen und es gibt, und das ist eine Welt, mit der ich mich jetzt beschäftigen will, wo ich glaube, eine Variation der Perlzwiebeln, süß-sauer eingelegt, die italienischen, diese kleinen weißen Dinger, die flachen, ne, wenn die so ein bisschen in Agrodolce eingelegt, ah, das ist so geil. Und ich finde, da hast du so alles, was von wirklich scharf, bis eben zu so meine Faulheitszwiebel immer, wenn ich große Mengen kochen muss, kaufe ich immer die dicken, das ist mir scheißegal, wie das schmeckt, Hauptsache ich habe Zwiebel drin, aber ich weiß, dass es falsch ist. Und dann benutzt du meine andere Zwiebeln und denkst du, oh, das ist aber ein bisschen, das ist heute aber besonders lecker geworden. Und dann überlegst du, was ist es? Und dann kommst du sehr schnell auf die Zwiebel. Extrem schnell. Lauch. Es gibt eine Vorspeise, wo ich auch gedacht habe, auch übers Internet hat auch seine Vorteile, auch über Instagram, da gibt es einen blanchierten Lauch mit einer Vinaigrette. In der klassisch französischen Küche ist, glaube ich, ein 2- oder 3-Sterne-Gericht.
Ich glaube, ich habe es schon mal gesehen, ja.
Aus ganz banal, ist einfach nur blanchierter Lauch eigentlich. Und dann gibt es eine Vinaigrette dazu. Und das ist halt ein sehr traditionelles Gericht, nicht der Superlativ, in der gehobenen französischen Küche. Und da habe ich gedacht, das ist sexy, das ist fein. Und wenn wir dieses Verständnis wieder entwickeln, so ein Produkt, wieder so eine Wertschätzung, so vorausgesetzt, du verträgst es, entgegenzubringen, die gefüllte Zwiebel, so die Zubis, eine schöne Gratiniersoße, die Reis-Zwiebelmischung irgendwie so. Da ist so viel Power, da ist so viel, diese, kenne ich jetzt nicht beim Thailänder oder beim eher thailändisch anmutenden Restaurant, wenn dieser Frühlingslauch, auch du, was du gemacht hast bei dir, diese feinsten Lauchjulienne, die eben nicht zäh sind, die nicht gummiartig sind, die nicht bretterig bitter oxidiert sind, sondern die dir genau den Kick geben, der Verlauf einer Frühlingszwiebel. Wenn du ganz unten bist, ganz, ganz süßlich und frisch. Und je weiter höher du gehst, desto grüner wird das, also desto mehr Störnoten, Ecken und Kanten bekommen. Ja? Das ist dasselbe Produkt in einem Ding. So, das finde ich schon krass.
Wie füllt man deine Zwiebel?
Ja, naja.
Eine gefüllte Zwiebel.
Also du kochst sie
oder
backst sie eigentlich. Kannst sie auch kochen, aber du backst sie in der Schale und nimmst die Schale raus, hüllst sie aus, machst entweder das Innere, also nimmst du mit. Ja?
Ja.
Nimmst du entweder mit und füllst dann halt da in das Loch wieder was rein, wie so ein Gulaschbrötchen.
Habe ich tatsächlich noch nie gemacht.
Kann man eine Zwiebel einfach so?
Ich habe noch nie gegessen.
Oh, super.
Das hört sich geil an.
Ja, super lecker. Aber nennen so banal, Hack.
Mhm.
So Lauch ist für mich eine Zwiebel. Schalotte ist eine Zwiebel. So Schalotten, kennen wir doch alle irgendwie.
Ich wollte
so schöne...
sagen, wenn ich mit Zwiebeln arbeite, nehme ich eine Schalotte.
Ja, immer. Man macht das immer.
Pack aber das ist halt wirklich, wirklich krass, wie wichtig das ist, dass es eine gute Schalotte ist. Das ist mir so aufgefallen, als wir letztes Jahr in Italien waren, in Südtirol.
Ja.
Und einfach nur in irgendeinem Sparmarkt eine, was er hätten Zwiebeln gekauft haben, weil wir in der Ferienwohnung waren und uns dann so ein Thunfisch-Rucola-Zwiebelsalat gemacht haben. Ich bin durchgedreht, wie geil diese Zwiebel war, also die Schalotte, die hat komplett anders geschmeckt als bei uns in Deutschland. Komplett anders.
Und dann bei mir
so
betritt das
mild und so. Oh,
bei
so.
Mir betritt das ein bisschen die Welt wie auch Erdbeeren. Wir sagen immer Erdbeeren, aber es gibt so viele Untervarianten von Erdbeeren, die so unterschiedlich schmecken, so unterschiedliche Aromatiken haben, so unterschiedliche Süßsäuren und sonstiges. Und ähnlich ist bei mir auch die Zwiebel. Also ein von mir nicht bislang nicht genug betrachteter Bereich und durch Servieren anderer Köche, anderer Restaurants, also für mich ein fulminantes, tolles Gemüse. Wirklich toll.
Deckt sich das mit den Leidenschaften?
Gebackene Zwiebelriegel. Was für eine banale Bumse.
Ich habe noch nie gegessen.
Lecker.
Noch nie gegessen.
Musst du mal machen. Nein, das
und ich denke, wenn man das von deinem Mundgeruch bekommt.
Ja, aber ich habe das auch in irgendeinem schäbigen Imbiss an irgendeiner Autobahnraststätte. Da hatten sie gar nichts
anderes. Mich nie
und da habe ich so, ist das nicht so ein Schweinske oder irgendwie?
Das Schweinske ist ja hier.
Ja, aber in solchen, aber so, wo du einfach sagst, eigentlich ist das so banales Partyfood.
Ja, genau.
Wenn es aber geil gemacht ist, ist geil.
Ja. Und ist die Ode, die Timofey Zwiebel hält, deckt das sich mit deiner Begeisterung, warum Zwiebel so ein Ding für dich ist?
Absolut. Du hast mir nochmal ganz viele neue Denkanstöße gegeben. Und ich finde das Schnittlauch sensationell.
Auch gerade eben gehabt.
So geil.
Wo Zwiebel? War ich denn neulich? Ich war neulich in irgendeinem Hotel und ich habe mich am allermeisten darauf gefreut, ein Spiegelei mit Speck und Schnittlauch.
Ja.
Ich meine, es war bei Philipp Vogel. Ja.
Ja, kannst haben.
Und Philipp Vogel hat ja, wie ich finde, in diesem Hotel wirklich ein herausragend tolles Frühstück. Die hatten keinen Schnittlauch und ich konnte das nicht verstehen.
Nee,
ich hatte mich so sehr auf das Schnittlauch gefreut. Ich glaube, es war außer an dem Tag. Schnittlauch, finde ich, ist was ganz Tolles.
Schnittlauchbrot. Einfach geiles Brot, Butter drauf, richtig dick Butter und dann Schnittlauch.
Lustigerweise ist Schnittlauch schneiden auch nach wie vor einer der Parameter, ob du dein Handwerk beherrschst oder nicht.
Das absolut. Kann sind da lange Dinger drin oder nicht?
Oder geht's darum, wie unterschiedlich groß und klein die sind?
Einmal wie groß und klein, wie sehr quetscht du, welches Messer bin, hast du den Anstand?
Na, ich habe ja jetzt hier mein Kai-Messerset und damit kann ich,
habe
ja so gelernt.
Aber es ist auch sexy, wenn du dann auf einmal in diesen Schnittlauch reingreifst.
Ist es
matschige, geschnittene, bittere Rotze. Wenn du es aber so ein bisschen streust.
Ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob das bei Philipp Vogel war. Ich will ja nichts falsch gesagt haben. Oha, was ist das denn?
Fleisch?
Das kann ja vielleicht Alina auch selber mal erklären, was hier abgeht.
Du servierst ja ganz gerne oder am liebsten Sachen, die dein Gegenüber nicht mag.
Ja.
Deswegen habe ich dir ein paar Sellerie-Sachen mitgebracht.
Hast du wirklich?
Steht jetzt zwar sehr viel Fleisch hier auf dem Tisch.
Ja, danke.
Ich sprach von paar kleinen Happen.
Wo wusstest du, dass ich kein Sellerie mag?
Du sprichst öfter davon.
Ist das so?
Mhm.
Ah, guck.
Ja.
Wusste ich nicht. Ich dachte, ich bin ein Mann voller Geheimnisse und
das hab ich auch gedacht.
Ein Buch mit 7 Siegeln.
Ja. Und vor allem jemand, der eher in sich reinspricht als nach draußen.
Ja, auch selten in der Wiederholung ist.
Ja.
So, also ich immer wieder. Toll.
Vielen Dank. Haben wir
Ricky heute schon angemessen begrüßt?
Sieht toll aus.
Ricky.
Eins könnt ihr euch schon mal wieder mit rausnehmen für euch. Boah, das sieht ja krass aus.
Ist das, wie heißt das andere Zeug, dieser vergorene Kohl da? Wie nennt man das denn?
Ach, Kimchi.
Kimchi. Ist das Kimchi vom Sellerie? Bestimmt eine geile Idee für dich.
Das ist Ceviche.
Also du musst ein bisschen erklären leider, lieber Alina, weil
wir
sind kein Podcast mit Videobegleitung, sondern wir sind Podcast mit Melzerbegleitung. Was
schmatzt? Ist nur Sellerie?
Tim da gerade.
Das ist nur Sellerie. Also was heißt nur Sellerie? Ich habe ein bisschen Zwiebel mit dran, ein bisschen Mango.
Beschreib dir mal, wie hast du den gemacht?
Das ist der gedörrte Sellerie.
Der ist sehr gut.
Schön
wie dörst du den?
In Butter erstmal geschmort.
Mhm.
Das heißt geschmort. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde mit bisschen Knoblauch. Und dann im Holdomat also ich mag es am liebsten im Holdomat über Nacht gedörrt.
Und dann ist der?
Dann ist der halt so chewy. Ja, genau.
Und der ist jetzt aufgewärmt, weil du bist ja schon Tag in Hamburg.
Der ist hoffentlich nicht. Nein, ich habe alles gekühlt gehabt. Naja.
Und der ist aber sehr gut.
Ja, sieht so aus. Das sieht so aus.
Ich bin froh, dass du so viel Aromen drüber gemacht hast, dass man den Sellerie nicht mehr so deutlich wahrnimmt. Aber die Konsistenz ist sensationell.
Aber du hast nie gesagt, was dein Problem mit Sellerie ist.
Nee, weiß ich auch nicht.
Was ist das? Aber ist was Geschmackliches oder ist es die Konsistenz? Ist es die Form? Findest du
Gemüse
mit Essscheiße?
Also ich sag mal, meine Mama, die hat früher einen gedämpften Sellerie gemacht. Ich habe den abgrundtief gehasst. Das fand ich einfach, es war einfach ein gedämpfter Sellerie mit nix. Und ich mochte das überhaupt nicht. Und so, das ist halt ganz oft so, wenn du Dinge so abspeicherst, wenn sie nicht gut zubereitet sind.
Das stimmt. Das ist nämlich dieser Sellerie, der mit dem bunten Messer mit Rillen geschnitten ist, im Glas eingelegt ist. Ich glaube, das ist diese Assoziation.
Siehste? Heute hast du das Rätsel.
Aber die Konsistenz, hier muss man wirklich sagen, glatte 1.
Also, das ist doch also schon mal sehr
mehr
gut.
Mehr als 1. Das ist 1 plus mit Sternchen.
Mit 2 Sternchen bald, wie Tim Raus.
Habt ihr den Sellerie mal gegessen? Wirklich nicht. Ist irgendeiner von euch Vegetarier?
Ich habe hier noch was für dich.
Komm mal, probier mal. Konsistenz ist krass geil. Wirklich krass geil.
Freut mich.
Toll.
Das ist also jetzt nicht ganz, wie wir es im Restaurant haben, aber ein Teil eines Snacks im B-Broad.
Ja.
Das ist unser geräucherter Sellerie auf einem knusprigen Nori-Chip mit, es fehlt jetzt ein bisschen Schnickschnack, es fehlt Salikorn und die scharfe Wasabi-Mayo. Ja,
dann möchte ich das nicht essen.
Aber es ist trotzdem ein kleiner Cracker.
Hat doch genau diesen perfekten, dass du einmal dein Gebiss brauchst dafür, aber eben nicht unangenehm, sondern wirklich, ist geil, Mörder, Konsistenz top.
Cool, freut mich.
Und das gibt's auch im B-Broad?
Ja, also jetzt aktuell nicht auf der Karte, aber immer wieder.
Okay, aber nicht in der Brasserie?
Danke. Nee.
Da würden es die Leute nicht verstehen oder passt einfach nicht rein?
Das würden die mit Sicherheit auch verstehen, aber es ist schon auch ein aufwendiger Prozess.
Okay, alles klar. Gut, dann haben wir jetzt...
Das ist der gleiche, sozusagen?
Genau. Das ist der.
Reden wir von Stauden oder von Knollensellerie?
Wir reden von Knollensellerie. Okay. Staudensellerie schmoren würde ich jetzt nicht empfehlen.
Das hätte ich nämlich auch gesagt.
Genau. und dann haben wir noch...
Kann ich das nochmal haben?
Hm? Ah, Tim ist voll on fire.
Das freut mich.
Da lässt er nichts übrig.
Aber wirklich, weil das eins hat...
Manchi.
Aus meiner Welt ist normalerweise, okay, die Sellerieköche dieser Welt sind oft sehr kopflastig und philosophisch und gehen da halt ran und so. Und das ist einfach nur lecker.
Toll. Genau.
Freut mich.
Das ist wirklich einfach nur lecker.
Hattest du jetzt schon das zweite?
Das Geile ist, alles, was du mir sagst, finde ich scheiße. Das ist wirklich richtig kacke. Gehört der geschmorte Sellerie.
So Ceviche von. Es hört sich halt nicht so sexy an.
Es hört sich sexy an. Ich habe nur zu oft in solchen Aussagen innerhalb einer Gerichte negative Erfahrungen gemacht, dass so gekocht wird, bis zum Verlust jeglichen Genusses. Was machst du denn da?
Ja, ich habe einfach nur gebeten um eine... Oh nein, nein, nein. Das empfehle ich dir jetzt nicht zu essen. Das ist der karamellisierte Sellerie. Das ist hauptsächlich mal hier zum Riechen für dich. Und ich habe das Ganze natürlich auch in Püreeform mitgebracht und wollte halt einfach mal nur noch ein schön gegrilltes Stück Fleisch dazu haben.
Aber ich sehe dir an, das passt dir überhaupt nicht, was du bekommen hast. Da kommt deine Perfektion, glaube ich, ja?
Aber ich habe gesagt, bitte einmal Fleisch, einmal ein bisschen gebratene Pilze, dass man auch mit Vegetarischen probieren kann. Und die haben ein wunderbares Gericht daraus gemacht.
Naja.
Das duftet auch fantastisch. Aber ich wollte ja Tim mal den...
Was er alles dabei hat
hier. Da musst du halt genauere Arbeitsanweisung geben.
Ja. Das ist jetzt diese Dörrsellerie-Creme.
Ah, Tim wird hier verköstigt und kriegt den Sellerie-Studiengang gratis.
Das ist halt sehr intensiv. Deswegen muss man es halt dezent einsetzen. Aber
finde ich halt bei allen sehr intensiven Sachen, irgendwann wird es mir zu intensiv.
Ja.
Also das ist dann, wo man weiß nicht mehr, was es ist, weil ich glaube, eine Essenserfahrung, die ich mal im Ernst hatte oder so. Da wurde mir Schokolade aus roter Beete serviert. Also tut ihm nicht weh, tut ihm aber in meinen Augen nicht gut. Also das ist so, das mag ich jetzt nicht so. Das hier ist Mörder, dein Cracker, fantastisch. Und das ist jetzt hier für mich wie alles, was man lange einkocht. Weißt du, was meinst du?
Ich liebe die, ja.
Das ist dann halt
oder du kannst auch daraus ein Pulver machen und auch super geil damit eben aromatisieren. Ja. Aber das kannst du nicht so essen. Nee,
kann man auch nicht.
Nein.
Ich wollte gerade sagen.
Aber wofür ist das?
Daraus wird diese Creme gemacht.
Ah, okay. Okay, also was war denn jetzt mit diesen Crackern
da noch? Ich mach dir auch mal was.
Die Creme ist jetzt auch nicht scheiße, aber die kickert mich nicht so. Weil das holt mich nicht in meine Aromenwelt ab.
Ja.
Das andere ist so, boah, wirklich sehr in der Portionierung, in der
Schnittform. Was ist das? Das ist kein Kartoffelsalat.
In der Konsistenz.
Das ist der geräucherte Sellerie.
Aber du kannst mir gerne das Stück Fleisch weiter kleinschneiden, wenn du möchtest. Ich kann das aber auch selber machen.
Soll ich dich füttern? Nein,
danke. Du, das riecht herrlich geräuchert. Wirklich.
Ja, das ist auch nicht mit einer Räucherpistole geräuchert, sondern wirklich in einem Räucherofen über Nacht oder ich glaube über 12 Stunden.
Hast du das geräuchert?
Ja, stimmt. Oh, das ist sehr gut. Mhm. Das meine ich, das holt mich komplett in meiner Kulinarikwelt ab, also in dem Wohlgefühl von Essen.
Da kann man ja eine Tonne von
essen. Ich möchte nur essen, was mich auch wohlig fühlen
lässt. Ja, kann ich verstehen.
Ich möchte nicht ab. So, und deshalb bei der anderen Geschichte, ja. Aber ich überlege gerade, macht es mein Fleisch besser? Nö.
Ja.
Aber das ist mein Purismusgedanke, ne? Ja. Ich kann mir vorstellen, dass man mit dem zum Beispiel wahnsinnig gut ein bisschen erweitern, diesen Miso-Kott machen kann.
Mhm. Wärst du hier direkt bei Kitchen Possible drauf gekommen, dass das Sellerie ist?
Nee, da hätte ich stundenlang drüber nachgedacht.
Meinst du ernst?
Ja.
Weil ich wüsste jetzt auch nicht, wo man hier einen Sellerie erkennt, ne?
Mhm.
Und ist das jetzt?
Hinten raus merkst du es. Und wenn du dann einmal anfängst, erstmal in diese Technik zu denken.
Nee, ich meine visuell.
Nee, das ist visuell sowieso ja, nicht. Aber in das Halbgedörrte, sobald du irgendwann mal.
Was für ist auch geil.
Toll.
Das sind einfach nur ein paar Cracker dazu.
Ach so, es sind keine
Sellerie-Cracker.
Also. Das sind Maiscracker.
Jetzt muss ich dich eins fragen.
Ja.
Was davon, und das kannst du auch, wir können auch das rausschneiden, ne? Aber ich muss dir einen fragen. Was davon hast du dir selber ausgedacht?
Alles. Komplett.
Was war die Inspiration? Also wo kommt's her?
Also, das wollte ich vorhin schon erzählen. Mhm. Es kommt daher, dass wir bei uns vor 2 Jahren angefangen haben, ein vegetarisches Menü mit anzubieten, weil wir haben eine wirklich verdammt kleine Küche.
Mhm.
Sehr improvisiert und haben einfach nicht die Möglichkeit, hier auf verschiedenen Posten à la minute irgendwie da vegetarische Gerichte zu zaubern.
Mhm.
Tim hat gerade gedeutet, dass ich ihm bitte nochmal so einen kleinen Cracker machen soll.
Gedeutet.
Der ist auch gut.
Angewiesen.
Also auch sehr lecker. Ist ein lecker Cracker.
Danke dir.
Und deshalb haben wir einfach versucht, so ein bisschen unsere Gerichte, das finde ich ein komplett anderes vegetarisches Menü, machen müssen, ein vegetarisch zu interpretieren, so dass sie eben nicht langweilig sind und nicht einfach nur eine vegetarische Alternative sind, sondern einfach ein gutes vegetarisches Gericht ist.
Mhm.
Und ja, haben wir einfach versucht, mal ein bisschen rum zu experimentieren. Und mit dem Sellerie ging es los, weil ich mir gedacht habe, ich brauche halt einfach mal eine Masse an Gemüse, wo ich mir vielleicht auch eine Form rausschneiden kann, die ich gerne hätte.
Mhm.
Und da bot sich einfach der Sellerie gut an. Wir haben das auch probiert mit rote Beete oder mit Karotte. Beete mag ich tatsächlich nicht so gerne gedörrt. Das wird dann so extrem süß.
Mhm.
Karotte funktioniert auch ganz gut mit einem richtigen Pairing dann dazu. Und ja, der Sellerie ist einfach geworden. Weil der Sellerie, also ich mochte Sellerie davor auch schon ganz gerne. Und
gib mir doch mal die Paste nochmal. Weil jetzt komme ich mal zu meiner Kritik.
Mhm.
Und die ist vielleicht komplett unberechtigt, deshalb bitte mit breiter Brust gegen anzugehen.
Musste ich so vorsichtig sein.
Nee, aber auch wirklich, Kritik ist immer blöd, weil ich will nicht destruktiv sein, sondern ich beobachte Dinge und manchmal bin ich ja auch falsch. Und oftmals trauen sich mir gegenüber, hat Sebastian mal gesagt, dass ich manchmal so dann auch so wirke, als ob ich keine Gegenwehr zulasse.
Keiner traut sich das.
Hä?
Das traut sich keiner. Das ist die Macht, die du ausstrahlst.
Ist da schwarzer Knoblauch drin?
Mm-mm.
Spannend. Ist gut. Wenn der Sellerie nicht fährt.
Moment, aber eben hast du noch gesagt.
Ja, eben habe ich es mit Fleisch gegessen und dann hat es nicht die Wirkung.
Ah, ja.
Ich finde, das ist dann top, also weiß auf weiß. So vom Grundding her. Bringt zwar ein bisschen was, aber die Arbeit oder die Facettenreichtum wird vom Fleisch in meinen Augen geschluckt. Mhm. Könnte was Weißeres gebrauchen, damit das so ein bisschen mehr wie so ein Klecks wirkt, mehr wie so ein, weißt du, was ich meine? So,
das ist jetzt zum Beispiel wirklich nur auf dem geschmorten Sellerie, also wenn man mal wirklich einen Selleriegang machen möchte, das passt auch ziemlich gut.
Du warst ja bei diesem Event dabei von der Metro.
Ja.
Kannst du dir vorstellen, warum ich dein Gericht nicht kritisch, aber warum ich Kritik hätte.
Ja.
Wirklich?
Ja.
Jetzt bin ich gespannt. Jetzt nochmal.
Deswegen musste ich auch vorhin schon schmunzeln, als Sebastian vorgelesen hat. Ich glaube, du hast das von meiner Webseite runter.
Mhm.
Weil ich so das Klischee abdecke, was du immer ganz gerne auch ansprichst. Basis französische Küche, Einflüsse von überall und wir kochen das, was uns schmeckt. Und ich habe gekocht oder was zubereitet gekocht, ja? Bei der Metro, bei dem Gala-Event, einen gebeizten Saibling in Mosaik mit einem Ponzu-Sud und einer grünen Pfeffermayonnaise und dem besagten Lauch. Und erst dachte ich, es ist zu viel Säure für dich.
Nein. Ja, geschmacklich keine Kritik. Geschmacklich sehr gut.
Da, oder
nicht ganz aus den Verhältnissen.
Authentisch genug.
Auch nicht. Die Technik hat mich genervt.
Das Mosaik?
Weil das Mosaik hat in meinen Augen war nur Arbeit. Und das ist jetzt subjektiv, ne? Das ist meine Sichtweise. Und hat vielleicht sogar dem Produkt ein bisschen geschadet, weil zu viel Arbeit, zu viel Technik in dieses Produkt reinkam, anstatt einfach nur einen perfekt gebeizten Saibling. Weil aromatisch überhaupt keine Kritik. Also das würde ich mir nie anmaßen. Das ist auch nicht meine Position. Ich dachte nur so, habe ich mal im Internet gesehen. Also ich habe es mal gesehen.
Kann ich voll verstehen.
Also es war ein Mosaik gearbeitet aus, bitte, beschreib du einmal.
Das Gericht?
Ja.
Saibling?
Ja, es waren praktisch Streifen geschnitten.
Ach so.
Und diese Streifen werden dann in
Nori gewälzt
und dann wieder zu einer Roulade zusammengebunden.
Und warum heißt das Mosaik?
Weil es dann aussieht wie kleine Mosaik-Dinge.
Ah, ja.
Und da habe ich so gedacht, Mensch, da ist so viel Arbeit drin, aber geschmacklich hat das mir persönlich nichts beigetragen. Und ich dachte auch so, habe ich mal gesehen im Internet. Und das, wenn das so klar erkennbar ist und so wenig mit uns zu tun hat, haben meine Leute Verbot, solche Sachen zu machen.
Kann ich verstehen.
Verbot.
Ja.
Es gibt Techniken, wo ich sage, ja, müssen wir uns alle dran gewöhnen. Espumas etc. solche Sachen. Wo ich sage, da ist eine technische Komponente drin, die ist genauso wie Nudelteig oder ein Mousse oder eine Schlagsahne. Irgendwann hat mal jemand Sahne geschlagen, hat gesagt, oh, guck mal, da passiert was mit. Und dann hat er weiter, und guck mal, das Butter. Also das sind so Sachen, die einfach ganz normal. Und das andere war so optische Technik, wo er sagt, das habe ich schon gesehen. Und da dachte ich so, schade. Versteht aber.
Ich verstehe absolut, was du meinst. Der Vorteil dessen ist so ein bisschen, dass du mehr von dem Fisch benutzen kannst, auch den Bauchlappen. Den du halt sonst, wenn du jetzt eine Scheibe runterschneidest, hast du das, sieht das halt optisch wirklich nicht so toll aus. Und ich wollte ein bisschen Planungssicherheit haben.
Danach sah es auch aus.
Ja.
Sah nach einem Bankettgericht aus.
Oh, das tut ein bisschen weh.
Ja.
Aber ja.
Aber das meine ich nicht böse, ne? Aber ja. Ich verstehe das. Ich bin ja vom Fach und ich kann schon verstehen, wo Leute dann sagen, okay, das können wir uns nicht erlauben. Wir müssen Varianten schaffen oder manchmal auch eine Ablenkung schaffen oder weißt du, das ist ja deshalb macht ja auch Tim Raue sehr oft den Wasabi-Granat, weil es ist ein sicheres Gericht.
Ja.
Und sicher mit einer extremen Wirkung, ja, also harte Säure, harte Schärfe, harte Süße etc. Aber es ist ein sicheres Gericht. Das hat er inzwischen in allen Facetten durchexerziert und kann das für 1000 Leute heutzutage ohne Gedankenaufwand kochen. Und das dachte ich bei deinem auch, von der Technik. Nur dieses Mosaik. Wo ich dachte, okay, da geht jemand auf Nummer sicher, das funktioniert, das schneidet er runter, Lappen hin, bisschen Soße drumherum, danke.
Oh, erwischt.
Aber geschmacklich top. Sehr schön, weil das ist auch das, was ich jetzt hier gerade sehe. Und das begeistert mich dahinter. Und ich weiß, dass mein Urteil da nicht so Pilz im Hals.
Ich dachte, du trinkst kein Bier.
Lustig.
Ich fand ihn sehr gut.
Und ich weiß, dass das jetzt auch nicht irgendwie so, oh, Dankeschön oder sonst hier. Aber trotzdem möchte ich gerne meine Meinung dazu.
Ja.
Es holt mich total ab. Ich bin
finde. Man sieht's.
Also ja, ich finde wirklich, das ist richtig lecker.
Das macht mich richtig glücklich.
Und lecker ist für mich mein Kriterium. Ich weiß, alle hassen lecker.
Nein, ich liebe lecker. Okay. Und ich verbiete auch niemandem zu sagen, dass ein Gericht lecker ist, weil ich finde, das ist mit eines der schönsten Komplimente, die man bekommen kann, weil das ist das, was man als Kind kennt, was man als Kind sagt, wenn einem was schmeckt. Und warum darf denn was nicht einfach lecker sein?
Naja, weil irgendwann kommt die Intellektualität dazu. Und das haben wir auch schon sehr oft diskutiert hier in unterschiedlichen Zusammensetzungen. Dass ich gehe manchmal ganz gerne mit Leuten essen, die keine Ahnung davon haben. Warum? Weil ich einfach dieses ungefilterte Urteil manchmal brauche. Einfach so dieses so, bin ich schon in der Bubble unterwegs und finde scheiße, also nicht scheiße schön, Entschuldigung, aber finde ich habe ich mich selber schon verloren, weil ich beeindruckt werden will oder sonstiges, oder reagiere ich noch wirklich auf die richtigen Sachen? Und das Lustige ist, dass wir sehr oft diese Assoziation Familie, Urlaub, Historie heranziehen, wenn wir von bestimmten Geschmackseindrücken erzählen. Mhm. Also was du sagtest von deiner Oma. Da, ja, dass da im Sellerie ist das drin, ne? Nee, war das die Oma?
Nee,
war das beim Sellerie?
Die Oma war bei einem anderen Snack von uns dabei, bei der Leber.
So, da ist dieser Gedankengang dahinter und sagt, warum versuchen wir nicht genau diese Assoziation in den Menschen zu erzeugen, und das funktioniert über lecker. Mhm. Über ganz banal lecker.
Ja, das hast du jetzt gerade schön auf den Punkt gebracht, weil das ist mein oder unser Anspruch. Ja. Und für mich ist es das höchste der Gefühle, wenn wir es schaffen, dass ein Gericht sowas erzeugt. Mhm. Weil ich finde, das ist, also drüber geht nicht.
Ich habe neulich mal mit irgendjemandem gesprochen und ich reflektiere schon relativ stark. Ne? Auch über bestimmte Mechanismen. Findest du nicht, dass die Kulinarik zu altbacken und zu in die Jahre gekommen ist? Ich meine, du bist blutjung, du hast eine Herangehensweise. Also schön, dass alles ist, aber dass es auch ein bisschen alt alles ist?
In Bezug auf was?
Auf alles. Auf Verpackung, auf Darstellung, auf Präsentation, ist nicht irgendwie, also bewegen wir uns nicht eigentlich gefühlt seit 60 Jahren immer im gleichen Kontext? Dass wir immer gleich denken, immer gleich, das ist so, das ist nicht so eine, in der Musik gibt es oft Revolution. Da würden so, das bleiben immer Noten, aber dann kommt so, ich sag mal so, aus der Kultur heraus, sowas wie Gangster-Rap oder solche Sachen, der Punk, der Rock'n'Roll, der Pop, der Techno. Das sind immer so ganze, das sind richtige, wichtige, entscheidenden Faktoren. Mode auch hat oft was mit einer Kernaussage. Beim Essen und Trinken richten wir uns nach wie vor, in meinen Augen, du bist jetzt Köchin des Jahres bei irgendjemandem geworden.
Ja. Chef of the Year. Female Chef of the Year.
Richten wir uns immer noch nach dem Urteil von was relativ alt her, also auch banalen und langweiligen, auf eine Art und Weise. Das ist provokant formuliert von mir.
Würdest du die Molekularküche als Revolution in der Küche sehen? Wenn wir uns mal anschauen, wie vor 50 Jahren gekocht wurde, das ist schon alles, es hat sich schon verändert. Es ist schon.
Eigentlich würde ich es nicht als Revolution sagen, da hat man nur vom Richtigen gelernt. Also ich sag mal so, früher hat die industrielle Lebensmittelfertigung aus der versucht, traditionelle Lebensmittel nachzuäffen, und dann fängt irgendwann mal an, die traditionelle Gastronomie industrielle Lebensmittel nachzuäffen. Also das ist, ich weiß nicht, wie viel da wirklich revolutionär war und wie viel, ich weiß aber, dass bestimmte Bereiche heutzutage Einfluss in der Küche haben. Ich weiß nicht, ob es auch Geschmackswelten sind. Also verstehst du, warum du einen Espuma machst? Außer die Konsistenz? Warum man das macht?
Das ist am Ende ja das Ausschlaggebende, oder?
Ich bin der Meinung, dass man geschafft hat, durch Luft Geschmack zu öffnen. Das ist meine Meinung. Also ich weiß aber nicht, ob es richtig ist. Und von da, und das ist so, also man ist wie Wein, den man durchschleudert. Mhm. So, und du pumpst so viel Luft rein und öffnest ja praktisch die ganzen Moleküle, so dass du viel stärker, also andere Varianten wahrnimmst. Das ist für mich die Technik. Das ist für mich, man hat sich intensiver mit Geschmack, wie in der Forschung in allem, damit mehr beschäftigt, welche Rezeptoren sind notwendig, was passiert, wie definieren wir Umami, Fettgeschmack jetzt als Neues, irgendwie so. Das sind, ich weiß nicht, ob es Revolutionen sind oder einfach nur, dass wir eine Sprache für das finden, was wir schon immer wussten, nur instinktiv. Mhm. Ja, dass wir dann eine Zeit lang Wissen verloren haben, das jetzt wieder auf den Tisch packen und einfach nur komplexer formulieren. Also ich finde, eine Sphärifikation, ist das eine Revolution? Müsste ich jetzt mal kurz überlegen. Ich sag, das ist lustig. Ist es ein wichtiger, ist es was Wichtiges für dich?
Nee.
Also ist das,
also
das
sind, es sind manchmal einfach Hilfsmittel, oder es sind halt.
Finde ich das spannend, was man mit Stickstoff machen kann, sicherlich. Finde ich spannend, weil das manchmal geschmackliche Veränderungen hervorruft. Finde ich spannend, sowas wie den Dörrautomaten oder den aber unsere Großeltern schon hatten, by the way. Finde ich spannend, den PacoJet als Gerät. Solche Sachen, Mixturen, dass man Techniken, also Gerätschaften erfunden hat. Aber vom Kochen her finde ich jetzt nicht.
Ja,
also nicht auch, revolutionär. Also, irgendwann hat man verstanden,
so alte Karten, also jetzt gerade auch in gehobenen Häusern.
Ich provoziere wie immer, ne? Also ich nehme jetzt einfach mal das Gegenbeispiel, also das extreme Gegenbeispiel ein.
Da war, würde ich vorsichtig behaupten, fast jedes Gericht mit Fleisch. Das
ja.
wird weniger.
Mhm.
In der Drei-Sterne-Küche eher nicht. Oder selten. Aber es ist weniger Fett geworden, es ist weniger Fleisch geworden, weniger Tier im Allgemeinen.
Das finde ich in Ordnung, bis auf weniger Fett, das finde ich wahnsinnig dumm.
Ja, nein, ich liebe ja, Fett, ich ja, liebe Butter, ja, ich liebe ja. alles, aber es darf halt auch mal dann einen frischen Gegenpart geben. Und ich glaube, das war früher einfach opulent. Und
dafür ist die Molekular, ist die
Modernität? Nein, überhaupt okay. nicht. Nee, gar nicht, das hat okay. damit gar nichts zu tun. Ich meine nur, wenn ich, wir sind gerade umgezogen und da war noch so ein altes Kochbuch in dem Haus drin. Hm? Und da kann man einfach nur schmunzeln, wie die Gerichte einfach immer so überladen waren und einfach Fett mit Fett mit Fett und Tier. Ja, und ja. das ist halt einfach alles schon, hat sich schon verändert.
Ja.
Es ist weniger aber da, aber, geworden. Und
na, aber darauf, also nochmal noch ganz kurz meine Erstfrage. So, bist du nicht kulinarisch manchmal auch ein bisschen wütend und hast Bock, noch extremer deine Sachen auf den Teller zu bringen? Oder ist es exakt das, was du gut findest? Verstehst du, was ich meine? Du hattest mm-hmm. mal die Entscheidung getroffen, zu sagen, ich möchte was raus, weil ich möchte noch woanders hin, ich will manchmal mehr auf den Teller packen, dass du dich nicht automatisch, weil ich glaube ja, dass eben jemand wie Tim oder auch wie du oder auch wie andere sehr begabte Köche, die ein Geschenk haben, mit Geschmack anders, und das kannst du offensichtlich, sonst wäre ich ja nicht so begeistert, mit Geschmack anders umzugehen, dass sie sich trotzdem restriktieren lassen, entweder durch die Bewertung eines Systems oder aber auch die Bewertung des Gastes. Und von daher, weil wir machen auch ein Business damit, wir müssen ja Geld, also wenn du kein Geld verdienen müsstest und wenn du nicht abhängig wärst von der Entscheidung bestimmter Leute, wie sie dich wahrnehmen oder bewerten, würdest du da nicht ein bisschen noch mutiger sein?
Ich würde anders kochen.
So, das ist das. Und das meine ich so, die, ja. diese Wut. Ich habe manchmal eine positive Wut in mir, eine Kreativität, wo ich manchmal denke so, warum ich über die, ich denke nach wie vor die ganze Zeit über scheiß Wiener Schnitzel nach. Warum? Weil ich habe mal ein Wiener Schnitzel gegessen. Das war damals bei Lucky Maurer in einer Wirtsbude rum im Berg, haben wir auch lange drüber gesprochen. Das war so 300, 400, 500 Meter von ihm entfernt. Und das war ein Wiener Schnitzel, das wurde vorher mit Meerrettich eingeschrieben. Mhm. Und das hast du nicht gesehen. Da hast du dieses Schnitzel gegessen und dann hast du die Panade, das Butterig, das süße, geiles Kalbfleisch war das irgendwie. Und dann kommt auch mal so dieses süß, ja. ganz leicht süß, nee, ganz kurze Süße. So. Und dann kommt auf einmal das war aber kein Wasabi wegen Schick oder, das war einfach nur Meerrettich. Mhm. Ne?
Aber Meerrettich ist doch scharf.
Ja. Und dann kam eben diese säure-scharfe Nummer. Und das war für mich eins der perfektesten Gerichte, das ich in meinem ganzen Leben je gegessen habe. Hat 14,80 gekostet. Ja. Und ich denke, Digi, mit so wenig, so viel auf den Teller zu bringen, ziehe ich meinen Hut vor. Absolut Chapeau. Also das ist so. Und jetzt denke ich so, warum kann dieses Gericht, das ist wie die Wasabi-Garnele eigentlich, nur schon 800 Jahre alt, in Bayern seit Ewigkeiten wohl gekocht. Ich habe noch nie davon vorher gehört. Ein super Ding.
Man verkopft sich wahnsinnig. Also das
muss man, glaube ich, auch. Das ist auch gut.
Ja,
aber ist deine Küche deswegen dann unauthentisch, weil du sagst, du würdest eigentlich anders kochen?
Es ist wirklich so, wenn wir an die Menüplanung gehen und die Gerichte Probe kochen und es halt wirklich neue Gerichte sind, dann habe ich diese Wut ganz oft in mir, weil das Gericht schmeckt wunderbar und man denkt sich so, ich will es eigentlich genau so haben, aber wenn ich es so präsentiere, dann es, oder man hat immer so dieses, ja, was fehlt ja noch was? Es fehlt ja noch was oder es muss doch anders aussehen. Also das habe ich schon manchmal, beziehungsweise die andere Richtung, wenn man sich davor schon zu sehr verkopft hat und einfach viel zu viele Komponenten dann auf dem Teller hat und sich denkt, braucht es das überhaupt? Ja, und dann werde ich immer mutiger über die Jahre zu sagen, nein. Also, dass wir einfach auch Sachen streichen und Sachen einfacher werden und die dann meistens auch wirklich die besten Gänge werden. Und schwierig.
Das soll auch gar nicht sondern eher konstruktiv sein, dass ich manchmal denke, wenn wir noch mehr auf die jungen Leute hören würden, wenn wir uns und jetzt will ich wirklich kein Generationsding draus machen, sondern eher alte Welt, neue Welt, ne? So, wenn, guck mal, ich meine, der Punk ist heutzutage angekommen bei Gucci, Prada und sonstiges mit einer zerrissenen Jeans für 300 Euro oder so. Aber das sind ja Inspirationsquellen in der Kunst, in der Literatur. Wenn du da nicht mal den Mittelfinger rausholst und richtig so fuck you schreist irgendwie so und es da wirklich eine große gesellschaftliche Anerkennung auch, dann würden wir immer noch ausschließlich, und es geht ja nur um eine Weiterentwicklung und eine neue Tendenz zu haben. Und ich finde halt manchmal, dass unser System dieser herrlichen jugendlichen Unbedarftheit. Wir hatten in Hamburg mal das Vorexperiment, als ich angefangen habe, ich habe nicht wütend gekocht. Ich habe nur sehr sehr konsequent gekocht, weil ich gedacht habe, ich scheiß mal drauf, was es ist. Ich werde meine Leute schon finden, die ich mir suche, ne, für die ich kochen möchte. Und habe mich aus der Systematik verabschiedet, aber nicht um besonders innovativ zu kochen, sondern ich wollte besonders traditionell kochen. Also frisch traditionell, deshalb immer diese italienische Klammer. Und ich denke das manchmal so, wenn eben dieses Mosaik nochmal als Beispiel, ich verstehe genau, warum das ist, und das ist auch nicht, bitte nicht falsch, es ist ja nicht schlecht. Aber da ist so eine junge Frau, die wird gerade von jemandem so auch protegiert und der, dem ich zu 100%ig geschmacklich vertraue, ne? Wenn der eine Aussage tut, dann glaube ich ihm das einfach. So, und dann ist das eins der Gerichte, die auf dem Teller am traditionellsten sind. Ja, was machen wir falsch, dass die sich nicht trauen? Was machen wir falsch, dass die Angst haben, mal übers Ziel hinauszuschießen? Eigentlich dürfen wir nur übers Ziel hinausschießen, wenn wir schon eine gewisse Etabliertheit haben.
Aber vor wem?
Oder wenn wir extrem starkes
Marketing. Aber wer entscheidet das? Eure Branche oder der Gast?
Naja, sowohl als auch, ne, insgesamt. Also wir sind da wenig offen für, in meinen Augen. Also wir hatten es mal mit Off-Club, das war ja der Fuck-Off-Club.
Ja.
Ich hatte mein Restaurant mit einem sehr begabten Koch und ich wollte da Munchie und Fine Dine miteinander kombinieren. Teure Weinkarte und Billo-Sekt, also alles so ganz entspannt. Die größte Frechheit, in Anführungszeichen, die wir hatten, der Hugo hat bei uns irgendwie 28 Euro gekostet, aber nur weil...
Ihr hattet eine größere Frechheit.
Welche denn?
Aber ich habe da gerne gesessen. Ja, aber
28 Euro war...
Die Plastikstühle auf dem Weg zur Toilette als Tisch.
Ja, weil jeder Raum hatte eine Geschichte.
Aber gut.
Aber 28 Euro nur, weil unser Barkeeper den nicht machen wollte. Mhm. Und wenn ihr den trinken wollt, mach ich den, aber dann...
So richtig bockig.
Dann bist du auch kleine bockige Mistviecher.
Ja, aber so schön.
Und da sind wir teilweise mutige Wege gegangen, wo ich gedacht habe, ja, ist schon ganz cool. Aber mental Untertitel Fuck-Off-Club. Nämlich wirklich nur das machen... Unabhängig eines wirtschaftlichen, finanziellen oder äußerlichen Druckes, kochen wir das, was wir für richtig halten. Und der Gast muss das essen. Und wenn er es nicht mag, haben wir einen guten Burger.
Manche Gerichte eignen sich aber auch einfach nicht für die Fine-Dining-Küche. Und das nervt mich manchmal.
Nenn mir einen Momentum, den du hier mitgebracht hast, der nicht Fine-Dining ist.
Also, wie meinst du das?
Na, du hast Selleriesalat, das ist Waldorfsalat am Ende des Tages, also ja. Eine Weiterentwicklung, geschmacklich ganz toll. Ist das Fine Dining oder nicht?
Ja.
Ja. Aber es ist Selleriesalat.
Ja.
Ja. Nichts anderes als was, und das meine ich so, warum sollte es was nicht geben, was für Fine Dining ist?
Ja. Führt mich zu der Frage, muss Fine Dining lecker sein? Immer?
Es ist oft genug.
Also mein Ansatz ist es, ja.
Ja, aber. Ist es ich anders gefragt? Ist Fine Dining immer lecker? Weil Tim, du hast dich mich doch neulich mal, glaube ich, gefragt, warum ich das Zeig genannt hatte, wo ich sagte, das ist ein Stern, den ich verstehe.
Ich hab dich bewundert für die Osteria, Pizzeria.
Ja, ja. Und jetzt?
Wo andere Leute nach Berlin fahren für.
Und jetzt kommt mir gerade durch diese Diskussion oder durch dieses Gespräch kommt es mir gerade zu sagen, das Zeig, diesen Stern dort, den fand ich lecker. Das war ein Sterne-Essen, was einfach
verständlich war,
lecker und verständlich war. Ja. Ich habe es verstanden. Und dann müsste das doch. Und ich habe auch schon mal einen Stern gegessen, den ich nicht verstanden und nicht lecker fand.
Wo?
Ja, können wir ja raus, Dingsbumsen.
Nee, sag mal.
Es gab so ein paar Dinger bei. Das ist nicht lecker mehr für mich. Das ist so viel Handwerk und so viel. Wehe, du verstehst das nicht. Naja, dann verstehe ich es mal lieber. Aber ich verstehe es nicht und dann schmeckt es auch nicht.
Das ist aber auch so eine Phase gewesen vor ein paar Jahren.
Da gibt es auch viele Sachen, die sind richtig geil.
Wo man das Gefühl so ein bisschen hatte, es muss provozieren, es muss Es muss unverständlich so ein bisschen sein. Ja, man muss den Gast herausfordern. Das hat mich auch schon immer super genervt.
Das wäre ja diese Fuck-off-Mentalität.
Nee,
so, so. Ich nenne es mal gerade so ein bisschen den Berlin-Style im Restaurants nach außen präsentieren. Du Idiot musst schon wissen, wo das Restaurant ist, weil wir hängen kein Schild raus. Alles wir sagen dir nicht genau, wo das ist. Du musst schon ein bisschen
Grüße
suchen.
Grüße gehen raus an Billy.
Ja, ein Schild hat er nicht.
Ach, aber die Attitüde
meine ich. Eine Karte. Aber so, wir machen alles ein bisschen nicht ganz so harmonisch, ja, dass du ein bisschen herausgefordert bist. Und das ist absolut nicht das, was ich gerne koche, ja, oder was ich auch gerne esse. Ich habe irgendwie meine Schwierigkeiten mit Sterneküche in Italien. Da hatte ich wirklich ganz schlimme Erlebnisse, dass ich habe wirklich.
Gutes Beispiel.
Ich konnte.
Warum wirst du nicht satt?
Einen Abend habe ich abgebrochen. Nein, ich konnte es nicht essen. Mir hat es so wenig geschmeckt. Es hat irgendwann zugemacht. Ich konnte es nicht essen. Die haben wahrscheinlich gedacht, ich habe noch. Es war am Krummer See.
Okay. Und wo?
Das Restaurant.
Ja.
Muss ich nachher raussuchen, weiß ich nicht mehr. Das war wirklich mein schlimmstes Esserlebnis. Und also es kann durchaus sein, dass Sterneküche für dich selber nicht schmeckt. Irgendjemand wird es ja schmecken. Sonst
hätt's keinen Stern.
Ja.
Ja, also grundsätzlich ist es so, es kommt drauf an. Willst du Kulinarik und Kunst? Ist jetzt, also Kulinarik ist für mich keine Kunst. Aber ich finde trotzdem, kannst du gute Parallelen ziehen. Es gibt ja irgendwann Performance-Kunst, wo jemand ein Tischtennisspiel, ein Tischtennisschläger im Poloch hat irgendwie und keine Ahnung, Wackelpeter über sich ergießen lässt und nebenbei eine Arie irgendwie auf eine Kinder.
Das hört sich sehr nach Kappnagel an.
Global. Die Frage, muss mir das gefallen? Nö, muss mir überhaupt nicht gefallen. Führt es irgendwo hin, kann sein, für wen auch immer, aber das ist so, aber das ist ein Bereich, den kannst du nicht beurteilen. Bilder an der Wand kann man nicht beurteilen, außer gefällt mir oder gefällt mir nicht. Jetzt gibt es ein paar Studierte, die können es wahrscheinlich. Nee, und Kulinarik ist auch ein bisschen so.
Deine Geschmackssache.
Du brauchst jemanden, der zumindest Gefallen dran findet, weil du wirst davon leben müssen. Und wenn du jetzt nur Verwirrung verursachst.
Ach so, als Wirt jetzt.
Ja. Also als Gastronom. Ja. Wenn du nur Verwirrung suchst, dann wirst du früher oder später feststellen, das ist eine Nummer zu hart. Auch da ist das Nobel hart und schmutzig. Es hat eine sehr strikte und brutale Haltung. Brutal regional, die ist in Ordnung. Die finde ich auch gut. Mir macht das auch Spaß, mit welcher Dominanz das verkauft wird. Trotzdem müssen sie sich eingestehen, dass sie das Schnitzel anbieten, weil sie wirtschaftlich auch funktionieren müssen. Also das ist eben diese Ambivalenz. Jetzt verkaufen sie das Schnitzel noch als ein bisschen komplexer als das Wirtshaus nebenan, was das eh so immer schon hatte. Warum? Weil Schnitzel-Pommes ist einfach eins der besten Gerichte der Welt.
Das ist gut.
Und auch für Gourmets und auch für Feinspeicher. Und jetzt machen sie das Kalbfleisch noch ein bisschen wertiger oder Schweinefleisch, ich weiß nicht, woraus sie es machen. Jetzt haben sie da noch einen bestimmten Bauern, dadurch hat es wieder eine besondere Geschichte. Gut, es bleibt Schnipo. Schnitzel-Pommes.
Ja, verstehe.
Aber es sollte denen schon irgendjemandem gefallen, weil wir kochen schlussendlich ja auch für Gäste.
Ihr habt hier Aline hat einen Klassiker genannt, von dem ich glaube, Tim, dass es könnte auch etwas sein, was dir sehr zu Pass kommt. Bei ihr war zu Hause Reis, Bohnen und Hähnchen mit wenig Soße.
Als Kind mochte ich das gar nicht, weil es war halt so nicht so gekocht, dass ich es so toll fand. Deswegen
habe
ich
mir
immer.
Wo kommt denn das Gericht her?
Karibik. Mein Papa. Und ich habe aufgrund dessen, dass das Huhn auch meistens sehr trocken war und eben fast keine Soße vorhanden war, habe ich dann eben versucht, da ein bisschen mir irgendwie eine Soße zusammenzurühren. Sehr unwissend. Aber ja, vielleicht waren das so ein bisschen die Anfänge des Kochens, ja.
Also darauf mittlerweile wollte ich hinaus, für eure Soßenleidenschaft.
Mittlerweile liebe ich dieses Gericht, weil es mich an früher erinnert.
Und ich sagte, es wird noch schlimmer. Also je älter man wird, desto klarer, puristischer wird man zwischen, also in Phasen, ne? Es ist ja, ich glaube, auch kulinarisches Empfinden ist nicht immer gleich.
Ja.
So, ich merke, dass ich halt gerade totaler Purist bin. Also ich mag Sachen, die schön nebeneinander sind, so wie man früher als kleines Kind gegessen hat.
Okay.
Da ist ja so manche Punch gar nicht so gerne, sondern Kinder sortieren das sehr stark und
keine Soße
bestimmt,
drüber.
Ja, nicht drüber, sondern nebenbei. Ja. Ja, und so esse ich gerade auch wahnsinnig gerne, weil ich gucke ein bisschen hier das Fleisch ohne, dann mal wieder mit einem Pilz, dann mit einer Creme. Ich mag das gar nicht so. Dann wiederum gibt es die emotionalen Momente, wo ich manche Punch, also Löffel essen gerne mag, wo dann einfach nur so Da habe ich aber den lustigerweise den Teller in der Hand. Das sind so Momente.
So schmeckt es auch am besten. Ne?
So schmeckt es dann irgendwie am besten. Das hat dann auch selten was mit Essen am Tisch zu tun, sondern hat dann wieder eine Situation, vielleicht Jogginghose, Socken, Kaminfeuer oder so. Es gibt Momente, wo ich Nudeln verkocht will.
Die Russen. Gut, du magst ja auch Dosenravioli, also passt.
Ja, aber das ist ein Moment. Aber ich mag natürlich auch al dente gekochte Pasta, eigentlich nicht so wie die Italiener, aber ich mag schon al dente. Aber es gibt Momente, da müssen die verkocht sein. Da müssen die so ein bisschen drüber sein.
Gibt es eine Regel, wie viele Komponenten ein Essen haben muss? Ein normales Essen?
3.
Ja, aber warum?
Ich sag 3.
Ich gehe sehr gerne.
Ich gehe sehr gerne
in so eine Art Kleinmarkthalle hier in Hamburg, Mercado. Und dort gibt's dann halt auch so Metzger, die auch so Mittagstischgeschichten verkaufen. Ne?
Ja.
Mag ich total gerne.
Ja.
Und jedes Mal bekomme ich mit, wie entweder bei mir oder auch bei anderen, dann sagt jemand, ich nehme einen Hähnchenschenkel und Rosmarinkartoffeln.
Ja.
Und dann sagt die hinterm Tresen, ja, und welches Gemüse? Nee, das ist sonst nichts. Ja, Sie müssen schon was Drittes. Wir haben heute Reis, wir haben Rosenkohl.
Sagt sie wirklich?
Ja.
Ja,
und ich weiß, was sie meint und wie sie es meint.
Wegen der Illuminati.
Ach Quatsch.
Ist das nicht so?
Kann sein.
Ja, das ist doch Illuminati, oder
mag
nicht?
Mag sein.
Ja, sieht man jetzt.
Aber du sagtest ja auch gerade 3 direkt. Wieso ist denn das so? Und wie viele Komponenten
Mit 3 verschiedenen Zutaten kannst du zumindest sehr viel anfangen. Ja, wenn du nur 2 hast, dann musst du die 2 Zutaten schon sehr genau und sehr gut auf den Teller bringen. Dass
das
da schon was
mit
raus.
Ist.
Nein.
Oder was?
Auch geschmacklich ist es.
Naja, aber ein Hähnchen und Kartoffeln kann doch lang.
Ich habe ja gesagt, ich halte mich ein bisschen zurück, aber ich würde gerne
machen.
Ich glaube, dass du wirklich ein Dreierlei brauchst, um die Facetten zu entdecken. Dass wenn du nur weiß und gelb hast, ist da noch keine richtige Spannung. Packst du noch blau dazu, nimmst du das Gelb schon wieder im Kontrast anders wahr. Und ich glaube, Geschmack funktioniert genauso. Wenn du nur süß und sauer hast, bleibt es süß und sauer. Du wirst eine Salzigkeit benötigen oder eine Bitternote oder eine Schärfe.
Ich wollte gerade fragen, sind bei Komponenten Gewürze mit inkludiert? Und das
wiederum, aber das
also
meine ich.
Drei Sachen.
Geschmack, erstmal der reine Geschmack. Glaube ich wirklich, dass du eben diese 3 Wahrnehmungen brauchst. Also damit irgendwas Erkennbares passiert. Du brauchst in allem immer ein bisschen das Pendant, respektive einen dritten.
Was passiert damit, wenn ich es damit noch komponiere?
Ja, okay. Das glaube ich sehr. Und deshalb glaube ich auch, dass 3 Zutaten gut sind. Tomate, Mozzarella, Basilikum. Glaube ich, ist safe. So. Und wenn du jetzt alle Gerichte durchgehst, die dir so im Kopf sind und auch größere.
Spiegelei, Kartoffeln, Spinat.
Spinat. Dass du Roulade, Rotkohl, Klöße.
Ja, stimmt.
3. Also ich glaube schon, dass da viel Wahres drin ist.
Vielleicht ist aber auch so ein bisschen antrainiert.
Bitte?
Dass wir immer so diese 3 Komponenten haben.
Ja, vielleicht ist es
also die Frau, die mir verkauft, mit Sicherheit antrainiert.
Wie viele Töne braucht man denn, um eine Melodie zu kreieren? Ich würde sagen 3. Ich würde sagen 3. Warum? Wir oft von Dreierlei, Dreifaltigkeit im Gemüse, Dreierlei von. Weißt du, wir machen ja nicht ein Viererlei von oder ein Fünferlei, wir machen Dreierlei. Das ist so.
Aber also es heißt wiederum Leipziger Allerlei. Könnte noch viel mehr sein.
Ja, wobei ich würde mal sagen, was auf das, dass das Grundding, vielleicht ist es sogar 3 die heilige Küche, die heilige Zahl in der Küche. Ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen,
vom
3.
Anrichten her, wenn du irgendwas,
3-Gänge-Menü.
Reis, Brunnen, Huhn.
Auch wenn du was schön anrichten möchtest, machst du ja meistens 3 Sachen drauf.
Auch. Das finde ich jetzt gut. Also hier Fleisch, Pilze ist schön, aber das Auge schreit nach einer Facette mehr. Meins nicht. Ich liebe nämlich monochrom gerade. Mhm. Ich liebe das, wenn Sachen eintönig sind, aber nicht eintönig langweilig, sondern mit einer Tonalität gesegnet sind. Was wiederum bei mir ein großes Ding ist, was eher aus der Mode kommt. Also ich habe ja, meine Inspiration ist viel Kunst, Kultur, also ohne dass ich weiß, was ich mir da angucke, ne? Aber ich gucke mir wahnsinnig gerne Mode an, schaue auch so Trends und bestimmte Momente irgendwie so. Und bei mir ist Neon gerade absolut nicht angesagt.
Neon.
Also gar nicht.
Kann ich verstehen.
Gerade nicht so.
Kann ich verstehen.
Habe ich nicht so. Ich bin eher so ein bisschen gerade braun.
Und beim Essen wird's doch auch puristischer. Also ganz kurz nochmal, auf das Gericht zurückzukommen. Das Mosaik vom Saibling.
Hm?
Das war ein Gericht, welches ich vor 2 Jahren gemacht habe. Und das würde ich so auch, also käme mir jetzt so nicht nochmal auf die Karte, aber ich habe mir das eben als safe Bank für das Event ausgesucht, weil ich dafür auch noch nicht so viel Erfahrung habe mit so großen
Und das finde ich schön, dass man das sieht, dass man das spürt, dass man das, also wenn man sich wirklich mit jemandem, mit dem Absender auch auseinandersetzt, also dieses Safe, wo ich dachte, Mensch, weil das war das erste Mal, dass ich in Kontakt mit einem Essen kam und geschmacklich, wie gesagt, gar nichts auszusetzen, gar nicht. Ich dachte nur so, warum,
Ja.
Das ist alles.
Und das ist halt einfach irgendwo eine Entwicklung. Also ich bin auch der Meinung, dass ich noch überhaupt gar nicht da angekommen bin, wo ich selber vielleicht gar nicht weiß, wo ich hin möchte.
Schade, ja.
Nein, auch so dieses, dass man immer wissen muss, was ist deine Kochrichtung oder so. Ich tue mir wahnsinnig schwer, das wirklich runterzubrechen auf drei Sachen. Ja, also ich koche wahrscheinlich französisch basiert, wie alle. Jetzt kommen wieder die Phrasen, die du wahrscheinlich nicht mehr hören kannst. Mit
regional, saisonal.
Gerne mit regionalen Produkten, ja. Gerne saisonal.
Ja.
Gerne auch vegetarisch, aber halt immer so, dass du Freude am Essen hast, dass es Spaß macht, dass das Bums hat.
Und lecker ist.
Ich koche einfach auch gerne mit genügend Salz. Ja, ich mag das nicht, wenn es so ganz sanft und ganz zart ist. Kann ich verstehen, aber ich bin halt mehr, es darf halt einfach knallen.
Nach ein paar Jahren Podcast irgendwie so kommen natürlich immer Wiederholungen und ich sage immer, ja, man schmeckt das, wenn eine Frau kocht. Positiv, weil es auf subtiler, ich sag mal, floraler daherkommt. Aber kann ich bei dir streichen. Da ist nichts floral und subtil. Das ist wirklich in die Schnauze und Dankeschön.
Also das heißt, weil wir langsam zum Ende kommen, das heißt, wer Alina mal erleben möchte, wie das alles so schmeckt, der geht nach Ulm, hat zwei Möglichkeiten. Einmal die Brasserie und einmal dein Sterne-Restaurant. Das, wie wird's korrekt ausgesprochen?
Englisch, Be Proud.
Be Proud. Und wie
heißt das eigentlich?
Das ist ihr Nachname.
Ach
so.
Und die Öffnungszeiten?
Be Proud, Dienstag bis Samstag, 17:30 Uhr bis Schluss.
Aha.
Und im Edda ab nächstem Jahr jeden Tag, Mittag und Abend, außer Sonntag.
Be Proud habe ich gesehen, Freitag und Samstag relativ aussichtslos in den nächsten Wochen. Aber unter der Woche geht noch ein bisschen was.
Genau.
Ihr macht zwei Seatings.
Ja.
Und läuft bei ihr.
Ja, stark. Gut, finde ich sehr gut.
Tim, hast du noch was zu melden? Zum Abschluss.
Ne, bin begeistert. Also war, es ist. Man trifft ja manchmal immer wieder so auf Strömungen, Entwicklungen, Personen oder so, die so ein bisschen eine Welle fahren. Und
Im Sinne von, die bekommst du in deiner Bubble mit, oder was?
Genau. Ja. So, oder die einfach eine Auffälligkeit haben. Dein Name ist jetzt schon ein paar Mal auch in meinem Dunstkreis gefallen, egal über was wir so sprechen oder auch wenn wir über Kulinarik diskutieren, wo ist die Jungen, wo ist die, diese Frauendiskussion immer wieder oder so. Und da wirst du sehr, sehr oft natürlich gerade als
Frau. Als Frau.
Nee, als wie sagt man denn? Ich wollte gerade sagen, die Sau, die durchs Dorf gejagt
eine,
wird,
die
aber
Fahne
das ist diskutierlich, sondern gibt.
Nee, da musst du jetzt selbst.
Ja, durch. Ich meine, das ist wie Musiala bei Bayern.
Ich helfe dir. Ah ja, okay, ich verstehe, was du meinst.
Wie nennt man das denn? Ja. Da ist immer dieses eine Beispiel dafür, dass es doch anders geht. Eine Ding, das ist.
Ein Paradebeispiel.
Ja, aber noch ein bisschen anders, weil es ein bisschen mehr instrumentalisiert wird. Und da hoffe ich, dass es bei dir nicht passiert, dass du dich instrumentalisieren lässt, weil du bist jung, du bist fresh, du kochst wirklich sehr, sehr, sehr aromatisch, sehr, sehr gut. Du hast ein tolles Erscheinungsbild. Ich finde, dass du toll argumentieren kannst und wäre schade, wenn du irgendwann mal die hübsche Köchin bist. Weißt du, was ich meine? Es ist brandgefährlich. Es ist genauso, wie ich nicht nur der pöbelnde Assi bin. So, ich habe auch viel mehr Facetten und ich weiß, was
heißt. Du bist halt der hübsche Koch.
Halt's Maul. Aber ich weiß einfach genau, was es mit einem anrichten kann, wenn du in eine Klammer getan wirst und aus der nicht mehr rauskommst, wenn das ist. Und da habe ich so in meinem Hinterkopf, was ich so ein bisschen wahrgenommen habe, es ist einfach die eine Person, auf die sich immer alle einigen können auf einmal. So, das ist so, wie Tim Rau ja mehr kann als nur Chinesisch kochen.
Und naja, aber es ist halt aber auch einfach immer das, dass immer jedes Jahr die gleiche Leier kommt von wegen, warum sind so wenige
richtig
Köchinnen in der Spitzengastronomie? Ja. Ja? Wie wir denken, naja, guckt euch halt vielleicht einfach mal, schaut es halt mal von der anderen Seite an, betrachtet es mal von der anderen Seite, dass es ja jedes Jahr mehr werden.
Ja. Ja?
Und dass in den Küchen oder in den Sterneküchen wahnsinnig viele Frauen stehen und es nervt halt ein bisschen, ne?
Aber dass man eben nicht rausgepickt wird, weil also es gibt ja in unseren Bereichen Diskussionen und die sind manchmal wirklich zum Fremdschämen. Und auch ich war schon daran beteiligt, jetzt nicht im Sinne von, dass ich da die Antriebfeder war, sondern dass ich in diesen Runden mit saß, so haben wir nicht eine Frau. Mhm. So, wo es gar nicht darum geht, ob die was kann, sondern haben wir nicht eine Frau irgendwie, die in diesem Bereich.
Also eine Quotenfrau.
Ich möchte es noch nicht mal sagen, weil es einfach nicht blöd, nicht schlau ist. Und dann sehe ich da jemanden, der hat das Talent anders oder arbeitet sich ganz selbstständig aus diesem Bereich raus, schnell in den Bereich reinzukommen. A, brauchst du wieder einen Raue, der dich scheinen lässt. So, das ist ein tolles Ding und ich liebe das Format von Raue, weil das, was er da macht, ist richtig. Aber ich glaube nicht, dass ein Mensch jemanden braucht. Und auch die Gefahr sehe in dieser alten führerorientierten Welt, in der wir nun mal unterwegs sind, extrem schnell Klammern kommen, aus denen man ganz schwer wieder rauskommt. Ja, und dann einfach nur durch Hardcore. Guck dir eine Maria Groß an, die eine wirklich tolle Köchin ist, aber die einfach das nicht mehr ertragen hat. Und die musste aber mal irgendwie angehen, und weil sie einfach nicht darauf reduziert werden will, ob sie im Stehen oder Sitzen pinkelt und dass sie auch zufällig dabei noch ganz gut kochen kann. Mhm. Und das ist so, wo ich hoffe, von dir in Zukunft noch viel, 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 viel zu hören. Und ich bin wahnsinnig gespannt. Toll.
Danke.
Wirklich. Dann sagen wir ganz herzlichen Dank für deinen Besuch und für den, vor allem für diesen mehr als Crashkurs Sellerie. Ich werde als nächstes werde ich meine Brühe daraus machen. Ganz herzlichen Dank, Alina, dass du vorbeigeschaut hast. Ganz herzlichen Dank, Tim, dass du vorbeigeschaut hast. Und wir danken natürlich auch unseren Zuhörern, die diesen Podcast wie immer...
Und RTL Plus natürlich, ne, oder?
Ja, natürlich auf RTL Plus hören können. Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht
dicke Mucke, schicke Mucke, oh, wie gut das schmeckt. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.